Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit den Tops des Jahres, den Flops des Jahres und das alles mit einem Gast. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning. Das bin ich und Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, willkommen bei Lukas.
Man muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen gelogen in dieser Anfangsmoderation, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen altbekannten Gast, der schon mal in unserem Podcast dabei war. Und es ist der einzige Gast, der bisher da war. Deswegen ist es jetzt nicht schwer zu erraten, wer das sein kann. Hallo Tom.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und es ist immer schön, am Jahresende, glaube ich, nochmal über Filme zu quatschen. Und Deswegen freue ich mich über die Einladung. Und ich glaube, ich bin auch goldrichtig, weil ich glaube, ich decke heute den Mainstream ab.
Ist das so, ja? Also meinst du, die Auswahl deiner Filme Weicht sehr, sehr stark ab von dem, was wir heute...
Ja, ich denke, es ist gut, dass meine Meinung dabei ist.
Okay, alles klar. Gut, also ein ausgeglichenes Feld, was wir euch heute insgesamt bieten können. Tom, du bist ja du bist Musiker, ne, bei einer Band, Osaka Rising. Du hast ja selber einen Podcast, einen Musikpodcast. Der ist fantastisch übrigens, ja. Der stand tatsächlich da gab es doch diese Spotify-Liste mit den Top-Podcasts und so. Und der stand da, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ganz oben war, aber auf jeden Fall unter den Top 3.
Ist gut. Er heißt Ping Pong Stereo übrigens für alle, die mal reinhören möchten. Und wir bereiten keinen Jahresrückblick vor, sondern wir bereiten gerade ein anderes Special vor. Und zwar in der nächsten Sendung geht es nur um Black Metal.
Aha, okay. Das
ist sehr interessant. Glaube ich, es wird sehr gut.
Ah, okay.
Kommt am 26. raus, zur besinnlichen Weihnachtszeit.
Ja.
Dann werden wir richtig Bock haben. Familie. Dann geht's vor uns Black Metal Special. Also, so viel dazu.
Das passt bei mir auch hervorragend, dass ich da reinhören kann, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Black Metal.
Ich auch nicht. Mir fällt auch spontan keine Band ein, die ich dem Black Metal zuordnen würde.
Nee?
Sag mal was Mainstreamiges vielleicht.
Also richtig Mainstreaming ist zum Beispiel Dimmu Borgir.
Ah, Borgia, das habe ich schon mal irgendwie gehört. Ja.
Dark Throne sollte man kennen.
Okay.
Mayhem.
Mayhem, ja.
Mayhem ist eine der schlimmsten Bands der Welt.
Okay. Warum? Aus musikalischer Sicht oder aus...
ihre Musik ist extrem, aber das waren damals zu dieser Black Metal Hochphase alle. Aber ihre Geschichte ist faszinierend und die werde ich nacherzählen. Deswegen bleib dran.
Alles klar, werden wir uns geben. Genau. Und du bist ja auch Musiker. Gibt es da irgendwas Neues zu berichten oder so? Oder gibt es da irgendwas? Ist ja für Musiker gerade nicht so leicht, vielleicht Corona und so?
Ja, wir haben ein neues Album aufgenommen.
Ach ja.
Ja, also wir haben jetzt die Zeit genutzt, um das fertig zu machen und waren jetzt im Studio letzten Monat für ein paar Tage und haben unser drittes Album eingespielt, was irgendwann nächstes Jahr rauskommt.
Ah, okay. Steht noch nicht ganz fest. So. Ah, okay. Ist klar.
Ja, aber, ja.
Schön. Ja. Cool, schön, dass du da bist auf jeden Fall und diese Runde heute bereicherst. Wir haben ja so eine kleine Tradition, dass wir erstmal anfangen zu fragen, also ganz unabhängig jetzt vom letzten Filmjahr, was die Leute so zuletzt gesehen haben oder was wir gegenseitig zuletzt gesehen haben. Und heute bist du da. Was hast du denn so zuletzt gesehen, Tom?
Das kann ich genau sagen. Also erstmal kann ich auch genau sagen, dass ich dieses Jahr 83 Filme geguckt habe. Das kann man bei Letterboxd sehr schön nachvollziehen. Und der letzte Film war gestern, und zwar war das auch ein Film aus dem Jahr 2021, nämlich Jungle Cruise von Disney.
Ah, Ich habe den noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Gut.
Nö, nicht so gut. Es ist halt, also ich glaube, Kinder haben schon ihren Spaß dabei. Es ist halt eine krasse Mischung so aus Indiana Jones mit Fluch der Karibik. Genau dazwischen, wenn du es so möchtest. Diese CGI-Bilder nerven halt so echt nach einer Weile.
Es ist der mit Dwayne The Rock Johnson?
Natürlich, ja.
Habe ich zumindest das Titelbild vor Augen.
Naja, wir hatten sonntags, war so Samstag, so eine Filme sind ja Sonntagnachmittag so mal schöne Abenteuerfilme, ist ja cool so. Ah, der ist ein bisschen plump halt. Ich habe auch noch gesehen, dieses Jahr auf der Suche nach dem Schatz von Neil oder so, von Zemeckis. Das ist ein Brett dagegen.
Okay.
Der ist cool. Der macht richtig Spaß. Aber es ist ein Film aus den 80ern. Da waren sie wenigstens noch im Dschungel. Rain Rock hat ja noch nie den Dschungel gesehen.
Ich habe tatsächlich letztens mal so ein Meme auf Instagram oder so gesehen, wo verschiedene Shots aus Dwayne Rock Johnson Filmen gezeigt wurden, wo er im Zentrum war und dann, das ist alles aus verschiedenen Filmen. Man kann sich fast nicht vorstellen. Das
sah komplett gleich aus.
Ja, genau. Ja, alles klar. Das zu dir. Hast du irgendwas Spannendes gesehen, Lukas?
Zuletzt bedeutet hier bis vor, ich guck mal auf die Uhr, So vor 3 Stunden endete der Film Girl on the Train. Ja, also ist eher so ein Kriminalfilm, so ein Thriller-Drama mit Emily Blunt, Rebecca Ferguson, um mal nur so ein paar Namen des Casts zu nennen, also so hochkarätige Frauenschauspielerin Hollywoods. Ja, ganz ordentlicher Film, geht halt so ein bisschen in die Mystery-Richtung und bedient sich hier und da, unter anderem auch bei Lynch, wie ich finde, arbeitet sehr viel mit so mentalen, kognitiven Zwischenebenen, mit Traumsequenzen, mit, sag ich mal, so, ja, Gedankenschnipseln, die dann irgendwie zu einem großen Puzzle führen und am Ende, ja, wird dann das weiße Kaninchen aus dem Hut gezaubert und alle schreien, ah, ganz netter Film eigentlich, kann man sich angucken, gibt es auf Netflix noch zu sehen. Bis 23.12. oder so. Also ich glaube, mir wurde danach, das wusste ich gar nicht, dass Netflix das jetzt macht, nach Sichtung des Films hatte mir Netflix nach dem Abspann angezeigt, noch bis 23.12. bei Netflix verfügbar. Also noch wenige Stunden, Tage, dann ist er weg.
Hm. Das zeigen die auch manchmal vorne schon an.
Ach so, ja. Hab gar nicht drauf geachtet.
Hatte ich jetzt auch die Tage. Ich habe auch nur so ein paar Sachen wiederholt eigentlich, die ich in letzter Zeit schon mal gesehen habe. Also ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, habe ich noch mal gesehen. Halloween Age 20 habe ich noch mal gesehen, ganz schön. Mhm. Den ich ja gar nicht so schlecht finde.
Ich finde den auch nicht schlecht. Ja.
Gar nicht so. Ne? Und die ersten beiden Matrix-Filme, die kamen Freitagabend auf ProSieben im Fernsehen. Da habe ich die so ein bisschen laufen lassen. Da hätte der dritte noch wäre noch gekommen, aber der ging dann bis 4 Uhr. Da hatte ich nicht mehr so richtig Lust drauf. Mhm. Und ich habe noch 2 andere Filme gesehen, über die wir dann in der Folge bei anderen Kategorien, wir haben ja mehrere Themen heute, auch auf jeden Fall noch sprechen werden, deswegen werde ich dazu nichts sagen. Wir können aber einsteigen generell ins Filmjahr 2021. Was waren so eure Erwartungen, wurden die mehr oder weniger erfüllt? Fandet ihr es gut im Großen und Ganzen? Wurdet ihr enttäuscht von den Filmen, die so kamen? Was ist denn so euer großer Eindruck eigentlich? Was kann man so dazu sagen?
Naja, also auch das Jahr 2021 stand ja irgendwie unter dem Zeichen Coronas und genauso wie jetzt das kommende Jahr wusste man auch am Anfang oder am Ende von 2020 nicht, was einen erwartet. Wir befanden uns, glaube ich, vor einem Jahr in diesem relativ langen Lockdown, der sich, glaube ich, für die Kinos oder allgemein für, sage ich mal, so den Kulturbereich bis Juni oder so durch eine Schließung zog. Also ich glaube, zu meinen, dass ich erst im Juni oder Juli sogar das erste Mal in diesem Jahr im Kino war. Mhm. Also insofern war das schon ein relativ schwieriges Jahr. Ja, man hat natürlich immer so 2, 3 Filme auf der Liste, so eher bekanntere, auf die man sich dann schon freut. Aber ich halte das sowieso eher immer so, dass ich mich überrasche. Ich versuche spontan zu entscheiden, welchen Film gehe ich, in welchen Film gehe ich nicht. Es sei denn, es kommen halt wirklich dicke Dinger, nenne ich es mal, zu dem man dann natürlich irgendwie reingehen muss. Da hat dieses Jahr James Bond zugehört oder Dune. Black Widow hätte ich mich auch fast zu hinreißen lassen, aber diese ganzen Comic, Marvel, DC und so weiter Verfilmung haben mich dann bis auf The Suicide Squad so ein bisschen kalt gelassen. Von daher war das ein okayes Jahr, würde ich sagen. Bin jetzt nicht in die Luft gesprungen und ich glaube, ich werde mich in mehreren Jahren auch nicht mehr so richtig an das Filmjahr erinnern. Mhm. Ich glaube, das verschwimmt dann alles so mit der Corona-Zeit. Ich bin froh, dass das Kino noch lebt, dass es noch da ist, wo es ist, gerade auch hier in Erfurt. Wir haben ja eine große Kinokette und ein kleines, Programmkino. Die gibt es beide noch, sind beide auch noch voll im Programm. Ich bin zufrieden, dass nicht zu viel Schaden angerichtet wurde. Aber so rein von den Filmen an sich war es okay. Ja, also man hatte viel Zeit für die Aufarbeitung von Filmen, die man noch nicht kennt. da hatte man zu keiner Zeit das Gefühl, man verpasst jetzt irgendwie was ganz Wichtiges im Kino, wenn man jetzt nicht ins Kino geht. Insofern konnte man schön zu Hause irgendwie mal so ein paar alte Kamellen aufarbeiten. Ja.
Mhm. Alte Kamellen aufarbeiten. Hast du das auch gemacht oder warst du mehr im Kino, Tom?
Also, naja, habe ich auch gemacht, ja. Weil irgendwas muss man ja gucken. Aber ich würde jetzt gar nicht so richtig von einem Filmjahr dieses Jahr reden, weil irgendwie ist das Das sind alles Nachholfilme aus dem letzten Jahr, größtenteils. Mhm. Bond, Dune, glaube auch. Der hat das auch schon ewig verschoben.
Deswegen hat Ridley Scott ja dieses Jahr 2 Filme ins Kino gebracht. Ne? The Last Duel stammt, glaube ich, noch aus 2020 ja, eigentlich.
Deswegen ist das, würde ich, und ich habe auch nachgeguckt, also im Juli ging es ja erst richtig wieder los. Mhm. Und da waren die Kinos wieder offen. Und dann habe ich halt so grob das mitgenommen, was so da war, wirklich. Also alles, was ein bisschen größer war, habe ich dann geguckt. Und ja, aber ich habe da jetzt kein Gefühl für, richtig, ob das jetzt ein gutes, schlechtes Filmjahr, kann man jetzt sagen. Es sind die Highlights, auf die man gewartet hat, so, und dann hat man sich schon lange drauf gefreut, die hat man halt jetzt geguckt. So war das halt. Aber naja, es wird uns aber wahrscheinlich jetzt eh so länger danach ziehen, deswegen darf man es doch nicht abhaken, weil ich glaube, die Filme von diesem Jahr wurden auch schon wieder verschoben und so weiter, aber man muss es irgendwann abhaken. Und, ja, aber es waren schon ein paar Highlights dabei, also gerade die groß sind und aus meiner Liste kommt dann das, was Highlights sind.
Hm. Ich muss auch sagen, ich glaube auch dadurch, dass es erst im Juli so richtig losging und letztes Jahr ja so gut wie nicht möglich war, ins Kino zu gehen, also im Jahr 2020, muss ich auch sagen, dass es bei mir zu so einer Art Kino-Overload irgendwie geführt hat. Also ich war wirklich sehr, sehr oft im Kino. Ich glaube, so oft wie noch nie in meinem Leben, selbst zu Filmen, die ich vielleicht im Vorfeld als gar nicht so grandios oder wo ich gar keine so großen Erwartungen hatte, bin ich reingegangen. Also sowas wie House of Gucci hätte ich, glaube ich, in den Jahren zuvor überhaupt nicht besucht irgendwie, den neuen Ridley Scott, weil der ja schon die letzten Jahre so eine Entwicklung genommen hat, die mich persönlich nicht mehr so wirklich beeindruckt hat oder zufriedengestellt hat. Ich muss aber sagen, ich habe das Gefühl, dass auch relativ viele ältere Regisseure, gerade wie Ridley Scott oder sowas, dann auch so ein paar Highlights produziert haben dieses Jahr. Also House of Gucci ist jetzt kein schlechter Film gewesen, ne? Aber er stand schon in einem großen medialen Leuchtfeuer sozusagen. Paul Verhoeven hat einen neuen Film rausgebracht, der ist ziemlich durch die Decke gegangen in so einer Film-Bubble dann irgendwie. Genauso wie natürlich auch Dominik Graf, der mit seinen 70 Jahren dann auch nochmal einen Film rausgehauen hat, Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Genau, und ich habe auch den Eindruck, dass das Kinopublikum mittlerweile auch nicht mal so diese ganz großen Blockbuster so mag, sondern dass es so einer Verschmelzung bedarf, ja, also dass so ein bisschen mehr Tiefe irgendwie dazukommt, ne, also gerade so bei Dune, der ja auch so was Arthausiges irgendwie an sich hat, ne, und ich glaube, der schon wieder so zurückgeht in so eine Zeit von Blockbuster-Kino, was auch einen noch mehr emotionaler gefeuert hat, wo sich das nicht alles so schachtelmäßig anfühlt, wie bei vielen Marvel-Produktionen zum Beispiel, von denen ich dieses Jahr übrigens keinen einzigen gesehen habe. Ist mir gerade aufgefallen. Na, außer gut, Suicide Squad, aber...
Genau, DC, aber jetzt
stimmt,
DC, Sachen wie Shang-Chi oder
alles ausgelassen.
Eternals oder irgend sowas.
Nee, auch Black Widow ist alles an mir vorbeigegangen irgendwie. Obwohl ich ja wahrscheinlich nächste Woche noch in den neuen Spider-Man reingehe. Mhm. Das werde ich mir, glaube ich, noch geben. Soll ja sehr... Also ich finde das eigentlich sonst nicht so gut, aber es soll ja sehr Nostalgie geprägt sein, der Film, was so den Rückgriff auf alte Spider-Man-Filme angeht. Und das ist natürlich genau meine Kindheit dann irgendwie. Und deswegen ist du warst drinne.
Ja.
Sprichst nachher noch drüber oder? Na okay, alles klar. Wie fandest du denn?
Ganz gut.
Hm.
Ja, nicht schlechter und besser als die anderen.
Okay.
Viel Fanservice, aber hat halt seine Schwächen im Detail, aber... Das ist halt, wenn man keine Drehbuchschreiber mehr hat, dann ist das ein Problem.
Ja.
Aber naja, so ist es ganz nett.
Ja.
Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass wir Filmjahr mit Kinojahr gleichsetzen.
Ja.
Also es könnte ja auch ein Filmjahr ohne Kino geben, wenn man sich nur auf die üblichen Streamingdienste irgendwie versteift. Mhm. Wie sah es da bei euch aus? Gab es bei den Streamingdiensten irgendwas, was nennenswert war an Entwicklungen, an Filmen? An irgendwelchen Tendenzen, Ankündigungen, irgend sowas?
Es gab Bo Burnhams Inside, was ich ganz interessant fand und durchaus sehenswert. Das ist aber, glaube ich, so das Einzige, was mir da jetzt im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe auch Squid Game bisher nicht gesehen, obwohl ich weiß, dass ich das mal machen muss, einfach so im Diskurs irgendwie so drin zu bleiben, ne? Aber noch nicht die Zeit gefunden dazu. Aber ansonsten fällt mir jetzt aus dem Streaming-Bereich ehrlich gesagt gar nichts ein, was ich dann noch irgendwie verpasst hätte.
Also Inside habe ich geguckt, den fand ich auch sehr gut. Und was ich empfehlen kann noch ist Oxygen.
Okay. Netflix-Produktion?
Das ist Netflix. Okay. Jetzt mal ich gucken, wo der ist. Aber der ist gedreht von Alexander Aja oder so.
Alexandre Aja.
Ah, okay.
Genau, der ist von 21. Alexander Aja. Oxygen. Ist halt hier mit, wie heißt sie aus? Shoshana aus Glorious Bastards?
Ja, genau.
Und spielt in einem Raum.
Ah ja, alles klar. Mhm. Ach scheiße, ich komme nicht auf ihren Namen.
Naja.
Oh la la, schoschala.
In welche Richtung geht der Film? Also Alexandre Aja hat, glaube ich, zuletzt irgendwie Crawl gemacht. Das war der Film, den, also der aktuellste Film von Aja, den ich kenne. Geht es irgendwie so in die Horror-Creature-Feature-Psycho-Richtung? Gar nicht. Mhm. Okay.
Eine Frau, die in einer futuristischen Überlebenskammer aufwacht.
Ah, okay.
Und
okay.
Wo sie ist, was das ist. Wie, das ist dieser typische, wie Buried. Ryan, einfach Mann in Kiste, Frau in Kiste, Sache.
Das ist interessant.
Sehr interessant. Und ich mag so eine Filme oder hier der Typ hier in der Telefonzelle, wie heißt er?
Ach, Phone Booth, wie heißt denn der im Deutschen? Verdammt, mit Colin Farrell, auch nicht auflegen, so, genau.
Ja. Ein Film ist das.
Hm. Genau, aber Alessandro Aja, du kennst ihn ja, glaube ich, ziemlich gut auch, ne, so als Horrorfilm. Der hat ja.
Naja, der ist hat.
Kein Horrorfilm in dem Sinne. Nee, aber er ist ein Horrorfilmregisseur,
ja,
sehr bekannt dafür.
Ist
kein, ja, ja.
Also, es hat Horrorelemente, aber es hat.
Also, vor allem in den 10er Jahren eben durch das The Hills of Ice Remake.
Der hat aber auch Maniac gemacht.
Das
auch, Original?
Auch das Remake. Genau. Remake,
ja.
Mit. Richtig.
Das kann sein.
Und dann noch High Tension. Genau.
High Tension, genau.
Und dann eben.
New French Extremism.
Ja, das den kann man super gucken, das ist so ein schöner. Mein guter Streaming-Film, anstatt immer meistens kommt da immer nur so Rotz raus.
Mir fällt gerade ein, dass ich einen Film tatsächlich vergessen habe, jetzt gerade zu nennen beim Streaming. Aber über den rede ich gleich. Denn wir kommen jetzt nämlich langsam mal dazu, dass wir unsere Listen so vorstellen. Man muss dazu sagen, ich erkläre mal kurz den Modus so ein bisschen. Wir haben uns vorher in die Situation begeben, dass wir eine Liste aufstellen mussten von 5 Filmen, die wir dieses Jahr besonders grandios fanden, und die haben wir gerankt. Natürlich ist Platz 1 dann der beste Film, ne? Muss man nicht weiter erklären. Mhm. Und wir werden das jetzt in so einem Modus euch kredenzen, diese Listen, indem wir rundherum Platz 5 vorlesen, Platz 4 vorlesen, Platz 3 vorlesen, bis wir dann am Ende den besten Film oder die 3 besten Filme oder 2 besten, wer weiß, wie einig wir uns sind, besten Filme des Jahres euch präsentieren können. Und zwischendurch reden wir noch über so ein paar andere Themen, ja. Aber das ist doch jetzt eine gute Idee, um einfach mal mit Platz 5 zu starten, oder?
Ja.
Wer will anfangen? Wer will anfangen? Herr Gast, Tom Walter, wenn Sie anfangen. Legen Sie los.
Also, mein Platz 5 für dieses Jahr ist einfach der erste Film, den ich auch wieder sofort im Kino geguckt habe, als Sie aufwachen. Godzilla vs. Kong.
Okay, ja.
Punkt. Weil, mal ohne Mist, wenn man nach, weiß ich nicht, nach 6 Monaten wieder ins Kino geht und kriegt einfach so ein Blockbuster-Brett, dann bin ich einfach glücklich. Und ich hätte andere Filme genommen, aber habe dann gesehen, dass die aus 2020 sind, deswegen zählen sie nicht rein. Und deswegen habe ich einfach den mal auf 5 gesetzt. Der ist von Adam Wingard und naja, wir hatten 2 Godzilla-Filme, 2 neuere. Erst Godzilla, dann King of Monsters. Dann hatten wir noch den Kong-Film Skull Island. Mhm. Und jetzt wussten wir halt, es kam zum Clash. Und es ist halt das, was es ja schon seit Jahren gibt. Es gab ja schon mal eine alte Verfilmung, Kong, aber die ist, glaube ich, aus den 70ern oder noch eher. Das ist schon echt lange her. Und ich fand das richtig gut. Also das ist wirklich in seiner erstaunlichen Dummheit, ja, ist das doch visuell einfach ein toller Film. Und das ist, die treffen im Prinzip auch nur 2-mal richtig aufeinander. Und das ist halt eine Schlacht. Also es ist halt wirklich, und vor allen Dingen macht er halt endlich mal alles richtig. Endlich ist dieser Scheißkampf am Tag. Hast du das ja mal, diese CGI-Band?
Ja.
Immer das zu vertuschen.
Siehst du immer nichts. Nein,
er fängt bei Nacht an, in Tokio sogar, glaube ich, dann am Ende so der Endfight. Erst hast du diese geilen Neonlichter und dann wird sich halt einfach mal 20 Minuten auf die Fresse gehauen. So, weißt du? Es ist einfach schön. Also wirklich, ich finde das, da kann ich wirklich mit einer kindlichen Freude da drinnen sitzen und sagen, was soll's? Also es ist nichts daran, was so richtig nervt. Klar, der Nebenplot sind alle völlig egal oder so, aber am Ende, wie das gemacht wurde und wie es rumst im Kino, schön. Einfach schön. Fertig. Das kann man sich einfach mal richtig schön geben, finde ich. Und eigentlich schon wieder schade, wenn man es nicht im Kino gesehen hat, weil sowas muss man, und das war jetzt so, der kam rein und ich wusste sofort los ab ins Kino, das war der erste Film dieses Jahr. Fand ich gleich gut.
Also ich habe den nicht gesehen, aber ich kann diese Liebe zum Blockbuster-Kino ein Stück weit sehr stark nachvollziehen, weil ich das lange Zeit auch nicht mehr hatte. Also mein privater DVD- und Blu-ray-Konsum ist sehr auf so Kunstfilm und eher Dramen und so weiter irgendwie ausgewichen. Ne? Also das kam sehr stark. Und dann kam ja dieses Jahr der neue James Bond. Und über den möchte ich jetzt gar nicht so viel reden, weil vielleicht kommt das ja noch. Aber auf jeden Fall habe ich davor jetzt im Fernsehen mal wieder auf Blu-ray Spectre gesehen. Der ja schon einer von denen ist, die so ein bisschen verhasst sind unter Fans auch, ne? Wenn man sich den, also von den neueren so, ja. Ne? Aber ich fand auch das absolut grandios. Einfach so mal wieder, ich meine, das ist schon ein intelligenterer Film so aus dieser Reihe, finde ich so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, einfach so diese Action-Szenen dann mal so zu genießen, ne? Oder diese grandiose Plansequenz, die der Film am Anfang bietet, ne? Wenn er so durch diese. Ja. durch diese bemaskten genau, da durchgeht, dass dann den Fahrstuhl hochfährt und so und dann, ja, grandios, ja. Und einfach diese Action, die wirklich grandios inszeniert ist, das kann man gar nicht anders sagen, ne? Ja, und,
Spectre hat halt ein paar Schwachpunkte, dass der halt, der Bösewicht kommt nicht so richtig gut vor.
Total.
Dann hast du eine Verfolgungsjagd, die total lahmarschig ist und total langweilig und du hast Dave Bautista, ja, wo sich nicht mal richtig auf die Mappe hauen, wo ich mir denke, Dave Bautista ist genau dafür da. Er ist einfach dieser Villain von Bond, der einfach ein Schrank ist, wo man sich einfach mal 10 Minuten lang kloppt und dann ist er zack weg und tot. Dann hat er noch so ein unspektakuläres Finale. Also er dümpelt so.
Ja.
Er hat so ein paar, aber er ist natürlich immer, die Schauwerte sind immer gut, aber er ist halt so ein bisschen faserig.
Also gerade Christoph Waltz ist in dem Film echt überhaupt nicht gut. Auch dieser Reveal, dass er dann Blofeld ist, ne? Es ist so, Ernst, Stavro, Blofeld. Und alle so, ja gut, komm, das war jetzt auch irgendwie klar, oder? Also, dass es dahin geht. Da läuft schon die weiße Katze rum, was willst du denn mehr?
Eigentlich muss man sagen, dass gefühlt nach Django Christoph Waltz überhaupt nicht mehr richtig gut war.
Oh, muss ich überlegen auf jeden Fall, um da einen guten Film zu finden.
Der ist jetzt so eingeeicht auf seinen Charakter, den er wieder hat, dass nichts mehr Überraschendes ist, aber auch nichts anderes mehr kommt und so. Ich finde es eigentlich schon wieder langweilig.
Hat er nicht auch in French Dispatch mitgespielt?
Kurz, ja, hat er einen kurzen Cameo, ja.
Na, dann sprechen wir nachher noch drüber. Über
das Ding. Wo er aber auch dabei war, danach war er noch in Downsizing, glaube ich.
Nicht gesehen.
Der war schlecht. Okay.
Super schlecht.
Ja,
okay. Der war bei Green Hornet, der böse.
Ja, ich weiß, ja. Ich wollte es nicht aussprechen jetzt. Ja,
es ist halt irgendwie, da kommt halt auch nichts mehr. Naja, gut. So, dein Platz 5.
Mein Platz 5. Du kennst ihn, glaube ich, nicht. Thomas Winterbergs Der Rausch.
Ah.
Genau, wir waren, glaube ich, im Kinoclub. Hat mir sehr gefallen von vornherein. Schon durch den Trailer war ich da ziemlich gehypt auf den Film. Ich glaube, der ist auch bei den Festivals ganz gut weggekommen. Konnte da schon von vornherein gute Kritiken einfahren. Und einfach wieder mal Mads Mikkelsen wirklich als Sympathieträger im Zentrum einer Handlung zu sehen, das war sehr erfrischend, toller Schauspieler, tolle Rolle. Und auch so das Thema, ja, des Alkoholismus an sich, das Ganze mit diesem Augenzwinkern, das, ja, sag ich mal, irgendein dänischer oder schwedischer Philosoph sagte, man hat irgendwie 0,5% Volumenalkohol zu wenig im Blut. Ist ein ganz netter Aufhänger gewesen von einer ganz coolen Geschichte, die aber einfach nur von ihrer Darstellung lebt. Also die Darstellung, der Humor, der da entsteht, in eigentlich einem sehr ernsten Thema, dass ja Männer in ihren 40ern, 50ern, also so in dieser Midlife-Crisis, versuchen, sich nochmal irgendwie durch Alkohol ihrer Potenz zu bemächtigen und so diesem männlichen Verfall, also diesem wortwörtlichen schon Erschlaffen entgegenzuwirken durch Alkohol. Im Beruf läuft es nicht mehr, in der Ehe läuft es nicht mehr und in der Freizeit sitzt man eigentlich auch nur noch da und wartet auf irgendwas, was nie passieren wird. Und eben durch, ja, sag ich mal, dieses stete Trinken kommt dann da halt dieses Feuer rein, dieser Drive, was dann schon wieder dieses Hangover-artige hat, dass eben Kumpels in irgendeiner Vorstadt oder in irgendeiner Provinz, in Dänemark oder Schweden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es war auf jeden Fall im Norden von Europas. Das fand ich echt ganz gut. Man könnte darüber diskutieren, inwiefern, ja, sage ich mal, das Thema Alkoholkonsum ja,
ganz gut wegkommt.
Ja, also es ist ja demzufolge schon ein Problem. Ich glaube auch, dass da wirklich Thomas Winterberg sich was dabei gedacht hat, das Ganze so eben anzugehen. Und so diese Geisel Alkohol dann eben in einem relativ frischen, jungen und aufregenden Film zu ja, bagatellisieren. Hm. Schwierig, da bin ich mir noch uneins. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Hm. Aber so an sich, der Film an sich, super.
Hm. Gibt es, glaube ich, schon auf Blu-ray jetzt auch. Habe ich heute bei Amazon gesehen, aber noch nicht bestellt. Okay. Aber das der kommt auf jeden Fall auch ins Regal, weil ich fand den auch echt super. Und ich bin ja der Meinung, dass der Alkohol durchaus sehr positiv wegkommt und dass es hier eigentlich so um dieses Thema geht. Wie erlange ich eigentlich durch den Kontrollverlust durch Alkohol die Kontrolle über mein Leben wieder und bringe sozusagen mein Leben auf allen möglichen Ebenen wieder in die Bahn? Ne? Und das zeigt ja auch diese grandiose letzte Sequenz, wenn Mads Mikkelsen dann auch komplett betrunken ist und dann diesen Tanz vollführt, ja, und das ist ultra geil inszeniert zu diesem fantastischen Song auch, dessen Name mir jetzt entfallen ist, aber ja, also ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen, toller Film, ja, grandios.
Empfehlung, ja, also falls dann irgendwie mal dazu kommst, Tom, den zu sehen, vielleicht gibt es ja mal bei Netflix oder Amazon, schönes Ding.
Sowas leihe ich mir danach gerne mal für 4 € oder so aus, wenn ich ihn dann sehe.
Ja. Ausleihen für 4 € ist auch das Stichwort meines Platz 5, denn ich habe jetzt einen Film noch gesehen die Woche, das habe ich ja gesagt, über den ich jetzt nicht geletterboxt habe extra, damit ihr es nicht seht. Und zwar auf Kino on Demand, einem deutschen Streamingdienst, ist gerade Pick zu sehen mit Nicolas Cage.
Ach, stark.
Von Michael Sarnowski. Auf dem Streamingportal ist übrigens auch The Green Knight zu sehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Mache ich noch auf jeden Fall die nächsten Tage. Pick fand ich echt fantastisch. Weil er ein sehr, sehr interessantes Thema anfasst, nämlich inwiefern sich eigentlich moderner Kapitalismus selbst in die entlegensten Orte oder in die entlegensten, zurückgezogensten Wälder irgendwie durchdringt und wie die Menschen, trotz dass sie sozusagen in der Natur draußen leben, dem überhaupt nicht entkommen können in gewisser Weise. Es ist hyper interessant, es ist grandios geschauspielert auch, muss man sagen, von Nicolas Cage, den ich sowieso die letzten Jahre ziemlich gut finde, muss ich sagen. Also durch diese ganzen Filme, die der jetzt so in diesem Arthouse-mäßigen in dieser Sektion da irgendwie macht, also auch sowas wie Mandy, über den haben wir ja gesprochen, fand ich ja auch ziemlich stark im Großen und Ganzen. Könnt ihr jetzt, glaube ich, leider nicht so viel zu sagen zu Pick, aber Pick, absolut grandiose Empfehlung, bei Kino on Demand für 4,99, glaube ich, kann man sich den ausleihen. Wirklich toll, ja. Und das Interessante ist ja an dem Film, wenn man so den Trailer so ein bisschen sieht und weiß, um was es da ungefähr geht, also er lebt mit so einem Schwein da in seinem Haus im Wald, ne, und das Schwein wird dann entführt. Man denkt ja erstmal so, ja, die letzten Jahre kam sowas wie Mandy raus mit Nicolas Cage, das war so ein Rachefilm. Es klingt auch, jemand lebt mit einem Tier zusammen, das wird entführt oder getötet oder sowas. Das erinnert so ein bisschen an John Wick. Also man denkt so, okay, direkt in diese Actionfilmrichtung. Und das ist es halt gar nicht. Der Film ist relativ zahm, was Gewaltdarstellung angeht und so. Und es geht eher dann im späteren Verlauf um zwischenmenschliche Konflikte, um Vater-Sohn-Beziehungen und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr toll. Eher ein Drama als ein Actionfilm. Mhm.
Okay. Habe ich auch noch auf meiner Watchlist. Ich glaube, du hattest mir den Trailer sogar geschickt.
Ja, weil Nicolas Cage und Schweine ist ja perfekt für dich eigentlich, in der Kombination, stimmt, wenn man deinen Lieblingsfilm so kennt.
Und jetzt auch noch in Kombination.
Ja.
Ich hätte mir ja ein Sequel zu Pick in the City Teil 2 gewünscht. aber gut, ich werde mir noch ansehen. Bei Kino on Demand.
Kino on Demand, okay. Ja. Kann man nur ausleihen, die Filme dort. Man bezahlt keinen monatlichen Beitrag oder so. Genau, aber wir haben in diesem Jahr ja nicht nur Filme aus diesem Jahr gesehen, sondern wir haben natürlich auch in die Vergangenheit geblickt und haben vielleicht auch Filme nachgeholt, Filme, die wir vielleicht neu entdeckt haben oder so, oder welche, die schon lange auf unserer Liste standen. Was habt denn ihr da so entdeckt dieses Jahr? Was habt ihr so gesehen außerhalb dieses Filmjahres?
Also ich habe einen Film aus 2020 gesehen, den habe ich ausgeliehen, den müsst ihr unbedingt alle gucken, und zwar heißt der Promising Young Woman. Der ist mega fantastisch. Mhm. Der ist von Emerald Fennell. Geht im Prinzip darum, dass eine Frau spielt betrunken und lässt sich von Männern abschleppen in Bars und rächt sich so ein bisschen an ihnen, dass sie das überhaupt machen, dass sie sozusagen wehrlose junge Frauen, die betrunken sind, ausnutzen die Situation, um sie mit nach Hause zu nehmen. Das Ganze hat natürlich einen viel tieferen Hintergrund, weil etwas mit ihrer besten Freundin passiert ist. Und das Ganze entwickelt sich dann zu, naja, auch so eine, wie gesagt, so eine Art kleine Rache-Story. Super feministischer Film. Bo Burnham spielt auch mit. Mhm. Und der ist einfach super, er ist so clever gemacht, so ruhig dargestellt, und er hat einen Schluss, den ich mir schon immer mal bei einem Film gewünscht habe. Mhm. Was das ist, könnt ihr dann selber herausfinden. Aber ich habe mir schon immer mal gedacht, so müsste ein Film mal enden. Und das, und er hat es gemacht. Und deswegen Respekt. Und das ist echt, echt ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich toller Film.
Ganz kurz was dazu. Ich hatte tatsächlich noch geplant, euch so spontan sozusagen zu fragen, was ihr dieses Jahr so für Filme verpasst habt. Das hätte ich allerdings viel früher machen müssen, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Und ich wollte da bei meinen sagen, dass das Promising Young Woman ist. Und ich hatte komplett vergessen, dass der gar nicht aus diesem Jahr ist.
Ja. Mensch. Er ist aus letztem Jahr, sogar aus Anfang letzten Jahr.
Ja.
Aber dadurch, dass die Pandemie kam, kam der, glaube ich, bei uns auch dieses Jahr irgendwie auch erst ins Kino,
ja.
Aber dann schon wieder DVD. Mhm. Also den konnte man ganz lange nicht streamen oder kaufen, weil der ganz lange verschoben wurde, glaube ich. Mhm. Und deswegen konnte man den jetzt erst leihen, und wo es den gesehen habe, ich sofort gemacht. Ja. Soll ich noch weitermachen? Oder
mach ich erstmal. Also genau noch mal rum, würde ich sagen, oder?
Ich habe noch drei, deswegen.
Ach so. Ja, ich habe auch noch ein paar. Aber dann mach du erstmal, komm.
Dann, ein Film, den ich oder dieses Jahr entdeckt habe, der schon einige Jahre alt ist, Children of Man. Das ist, glaube ich, so das
grandioses Highlight Meisterwerk
des Jahres gewesen.
Ja.
Abseits des Kinojahres. Hat mir schon ziemlich gepackt. Ich bin relativ unvoreingenommen, ohne Idee an den Film rangegangen.
Super.
Und das hatte mich wirklich relativ kalt erwischt. Also in vielen Momenten stockte einem da wirklich buchstäblich der Atem. So kompromisslos, mit so einer Härte, dann wiederum so eine sensible und tiefgreifende Geschichte zu erzählen und also in diesen verschiedenen Szenarien. Also was der Film da in, ich glaube, nicht mal 2 Stunden mit einem macht, das ist schon beachtlich. Und wie gesagt, die Härte. Also jetzt nicht Härte im Sinne vom Gewaltgrad, das auch, aber auch die Härte, die Geschichte zu erzählen, und dann eben voranzuschreiten.
Genau, die Menschheit kann keine Kinder mehr kriegen.
Ja.
Und das ist im Prinzip, so fängt der Film ja an, dass das letzte Kind, was geboren wurde.
Der jüngste Mensch der Welt ist gestorben mit 18 Jahren, noch
genau,
was.
Genau, ist gestorben und dann hast du da, ich weiß gar nicht, was ist er eigentlich? Er ist kein Polizist.
Nee, ich glaube, er ist irgendwie, arbeitet bei der Zeitung in einer Redaktion oder so.
Ich weiß es nicht mehr.
So richtig weiß man gar nicht eigentlich.
Ich glaube, das wird auch nicht aufgehört.
Nee. Ja, und er findet dann, und dann wird er von einer Rebellenorganisation dazu angehalten, eine junge Frau, die schwanger ist, an einen gewissen Ort zu bringen, damit sie nicht in die Fänge von irgendwelchen Leuten kommt, weil das, es hat auch. Weil da dieses Ganze, dass keine Kinder mehr geboren wird, hat halt zu Rassismus und Diktatur in England geführt. Aber für mich, da klar, tolle Story, Plansequenzen.
Hm? Meine ohne Ende.
Plansequenzen. Der absolute Wahnsinn. Ich saß da wirklich davor und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie hat er diese letzte Szene gemacht? Das ist das, was Videospielverfilmungen schon immer mal machen sollten. Das macht er am Ende. So hat das auszusehen. Also es ist so fantastisch gedreht. Und diese Sequenz in dem Auto, wo sich die Kamera im Auto dreht, eigentlich nicht möglich. Also und das ist heute immer noch grandios. Also es ist so ein fantastisch guter Film.
Absolut.
Cuaron, ne?
Der
auch dann Gravity gemacht hat, ne?
Genau. Und den besten Harry Potter Film mit Prisoners of Azkaban.
Genau.
Toller Film.
Da gibt es wenig Plansequenzen.
Das stimmt, ja. Aber auch sehr lange Einstellungen trotzdem. Das
stimmt,
Also da hat schon zeigt
schon. Ja, was. Der ist super.
Ich kann mich da auch nur anschließen. Ich will gar nicht so viele Worte auch darüber verlieren. Grandioser Film. Müssen wir vielleicht auch mal drüber reden irgendwie, weil da kann man richtig viel rausholen, glaube ich, aus dem Ding. Toller Film, ja. Was habe ich so gesehen? Ich möchte erst mal mit was richtig Kleinem anfangen. Und zwar habe ich Secret Goldfish gesehen. Das ist ein anderthalb minütiger Kurzfilm, den man auf YouTube gucken kann. Das
gucken wir uns jetzt noch an.
Kurz
Pause?
Und ja, können wir uns danach angucken. Können wir mal eure Meinung zu diesem Film abgeben. Das ist von einem chinesischen Regisseur namens Bigan. Der ist auch noch relativ jung. Der ist, glaube ich, nur 4 Jahre älter als ich. Und das ist wirklich unfassbar, was man in anderthalb Minuten für eine Atmosphäre erzeugen kann und wie man einen Menschen zum Nachdenken bringen kann. Also ich verstehe das Ding immer noch nicht und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht darauf ausgelegt, es zu verstehen. Es sind ganz viele verschiedene, durchaus philosophische Aussagen eines Erzählers. Man sieht einen kleinen Jungen, der mit einem mit einer Tischtenniskelle und einem Tischtennisball so rumläuft und dann diese Tischtenniskelle in so einen kleinen See wirft, in so einen Teich. Und dann taucht diese Tischtenniskelle sozusagen ab Geht durch eine Tür in einen Raum, es spielt Musik und das ergibt zusammen mit diesem Erzähler eine großartige Atmosphäre. Guckst du den gerade eigentlich? Das kann man danach machen. Dann.
Nee, du sagst mir einfach nur, wie er heißt, der kommt dann später.
Secret Goldfish. Musste aber mit Untertiteln gucken, weil der Erzähler ist natürlich, spricht natürlich Chinesisch oder Mandarin oder was ist das?
Wie kommt man denn auf sowas?
Ich habe bei Letterboxd, folge ich Tino Hahn und der hat da mal den Link reingepostet. Außerdem habe ich von Bigan schon mal gehört und der hat bisher aber nur zwei Filme gemacht und die will ich unbedingt sehen danach, ja. Genau.
Gut.
Ja.
Ja, gut.
Ja.
Ich mache noch weiter. Also, was ich dieses Jahr, ich mache jetzt mal den Rest, den ich habe, das geht relativ schnell. Also ich habe zum ersten Mal dieses Jahr einen David Lynch-Film gesehen oder besser gesagt gleich zwei. Jetzt habe ich den alten Dune geguckt, nachdem ich den neuen Dune geguckt habe. Und ich habe mal Holland Drive zum ersten Mal gesehen. Und bin immer noch minder zerstreut, was das Ganze angeht. Und habe ihm noch nicht mal eine Bewertung gegeben bei Letterboxd, weil ich eigentlich bis zu der Hälfte eigentlich so dachte, ja, das ist ein ganz guter Film und das ist interessant und so. Und dann irgendwann dreht er da so ab, dass ich mir denke, was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann mir da echt noch gar keinen Reim drauf finden. Deswegen, ich lasse das immer noch so laufen. Und ich gucke weiter, aber immer sehr skeptisch. Es ist schon wirklich schwierig. Dune ist natürlich ein bisschen besser zu gucken, gerade wenn man den anderen gesehen hat. Bei Dune habe ich noch sehr viel drüber gesehen. Die Effekte, wie die gemacht wurden, ist ja unglaublich, was da alles drin steckt. Also wie die manchmal ein Aufwand betrieben wurde, um da manche Szenen, die eineinhalb Minuten gehen, zu drehen. Es gibt eine sehr gute Folge von Corridor Crew hier, CGI Artist Reacts. Da könnt ihr mal das sich mal angucken, was da eigentlich drin steckt. Und dann haben wir zusammen geguckt, endlich Lawrence von Arabien.
Habe ich hier auch stehen.
Ja. Also der war nämlich auch ein Film, der abgelaufen ist bei Netflix. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, komm, das ziehen wir jetzt mal durch. Hat nicht ganz geklappt, die 4,5 Stunden. Also ich habe den ja am nächsten Morgen zu Ende geguckt. Ich musste noch eine Dreiviertelstunde zurückspulen.
Ich habe ihn in der Nacht noch zu Ende geguckt?
Ja, ich habe ihn dann, wir haben 3 Stunden geguckt oder 3,30 oder so.
3:30 geht er, glaube ich.
Geht er nicht 4? Ist egal. Irgendwas. Haben wir irgendwie 2,5 Stunden geguckt und dann musste ich aber davon noch eine Dreiviertelstunde zurückspulen, um dann den Rest zu gucken.
Ja.
Ich weiß nicht, kann man auch wenig. Ich finde, die erste Hälfte ist ganz stark. So bis zu dieser Pause eigentlich. Danach musste ich im Prinzip noch den Wikipedia-Artikel nochmal lesen, um zu verstehen, was für Auswirkungen das eigentlich so hat, was er da so erlebt. Hm. Weil das im Film merkt man es manchmal gar nicht so richtig. So, was der Film dir eigentlich sagen will, da steht dann halt drin, ja, dadurch, dass er entführt wurde, ist das eine Schande seiner Ehre und so weiter, weißt du, das merkt man gar nicht so richtig, wenn man den Film so sieht, dann denkt man so, weißt du, weil so viel dann passiert in der zweiten Hälfte, obwohl er am Anfang ja schon seine ganze Epik verbläst sozusagen und er schon alles Große erschafft, was dieser Film dir sagen möchte und das ist halt wirklich Kino, also es ist halt wirklich, da wäre es schön gewesen, das im Kino zu sehen, weil man dann viel besser mehr dranbleibt und so, weißt du, ich meine, wir haben auch mal ein bisschen gelabert und dann zieht sich mal so eine Szene und dann knackt dir mein Auge weg. Das ist halt nicht so vorteilhaft, finde ich manchmal. Hm. Sowas zu Hause zu gucken, dafür wäre das Kino schön gehen. Aber gut, wir haben ihn mal gesehen. Das ist echt schon beeindruckend, was gemacht wurde, szenentechnisch, erzählerisch. Ja, ich glaube, wenn man richtig drin steckt, noch besser. So. Aber gut, dass wir ihn mal gesehen haben.
Ja, ich möchte am liebsten gleich weitermachen und streng mich mal dazwischen, weil das ganz gut passt zu dem, was ich jetzt, was Tom jetzt gesagt hat, weil ich gleich auf zwei Sachen eingehen möchte, weil die auch mehr oder weniger hier bei mir auftauchen. Zum einen natürlich Lawrence von Arabien, ganz klar, also gerade diese Wüstenaufnahmen und so. Ich finde aber auch die Innenräume, wie da Kostüme und diese Umgebung in gewissermaßen so eine Einheit ergeben und wie toll detailliert das designt ist da von Team von David Lean. Finde ich absolut fantastisch und hat mich sehr, sehr überzeugt. Man kann das natürlich aus einer heutigen Sicht, muss man das auch so ein kleines bisschen verurteilen, Blackfacing und so, ne? Seit wenn da, wie heißt der hier aus Star Wars? Hier, der Obi-Wan.
Liam Neeson?
Nee, Sir Alec Guinness, genau, dankeschön. Niesen ist Qui-Gon, aber gut. Aber fast, ja, das war der Meister. Wenn der da halt so ein bisschen dunkler angemalt ist, um den arabischen oder orientalischen Menschen dann irgendwie so zu mimen, das ist dann halt so ein bisschen problematischer aus heutiger Sicht dann auch. Ne? Aber im Großen und Ganzen ein toller Film, und ich möchte auch gleich drauf eingehen, weil ich habe vom gleichen Regisseur, nämlich auch von David Lean, dieses Jahr auch noch einen Film entdeckt, der seitdem zu meinen absoluten Top 5 aller Zeiten zählt, und das ist Brief Encounter oder Begegnung, den habe ich dir ausgeliehen auch. Absolut fantastisch. Ich kenne außer Vertigo, glaube ich, keinen besseren Liebesfilm, was dich vielleicht ein bisschen ernüchtern soll, weil du den nicht ganz so großartig fandest, wie ich den finde. Wir haben ja auch bei euch mal drüber gesprochen, über Vertigo, unter anderem. Genau, aber ich fand den ganz, ganz grandios. Ist aus dem Jahre 1945, also nochmal deutlich älter als Lawrence von Arabien. Und ja, behandelt so ein bisschen die Frage, was Liebe eigentlich ist und wie Liebe eigentlich am besten funktioniert. Ist nicht Distanz manchmal viel, viel wichtiger und das voneinander wegkommen als das ständige Zusammensein und so? Und das ist ganz kompliziert. Muss da mal gucken, und dann unterhalten wir uns vielleicht mal über Brief Encounter. Und du hast ja gesagt, du hast deine ersten beiden David Lynch-Filme gesehen dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr auch ein paar Filme von David Lynch zuerst gesehen, zum ersten Mal. Unter anderem in der letzten Woche Wild at Heart. Toll, auch ein toller Liebesfilm, ein sehr feuriger Liebesfilm vor allem. Auch ein Film, der eigentlich relativ leicht lesbar ist. Also wenn man es jetzt mit Mulholland Drive oder Lost Highway vergleicht, ist das schon einer der einfacheren David Lynch-Filme. Aber er hat auch so diese Weirdness drin und diese einzelnen Figuren, die dann mal komplett aus dem Raster fallen, die nur mal ganz kurz auftauchen und dann nie wieder und so. Und ich finde das einfach toll bei ihm, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Twin Peaks habe ich die erste Staffel gesehen. Und Blue Velvet, der ist auch relativ straightforward im Vergleich zu anderen Werken von ihm. Also ich habe ja gehört, das Komplizierteste, was er so gemacht hat bis jetzt, ist ja Inland Empire und die dritte Twin Peaks Staffel, die habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Aber Mulholland Drive ist ja auch schon mal... Hast du dir auf jeden Fall gleich einen größten Brocken mit ausgesucht?
aber Wild at Heart wieder mit Nicolas Cage.
Ne? Ja, stimmt, da wären wir wieder bei Nicolas Cage. Ja. Okay.
Soll ich mal weitermachen? Mhm. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass ich so ein paar alte Kamellen nachgeholt habe. Mhm. Und ich habe mir mal, weil das bei Netflix gerade verfügbar war, die Miniserie von Wolfgang Petersen zu Das Boot angeguckt, aus dem Jahr 87. Mhm. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ich habe ja schon so ein bisschen was übrig für U-Boot-Filme, für so U-Boote. An sich, es gibt ja auch den Film U571 mit Matthew McConaughey, noch in relativ jungen Jahren. Auch ein sehr sehenswerter U-Boot-Film, aber hier nochmal auch wieder mit Plansequenzen, also was Wolfgang Petersen da im Jahr 87 schon so für Geschütze aufgefahren hat. Also gerade auch dramaturgisch auf engstem Raum, wie gesagt, mit Plansequenzen durch ja, den Bauch des U-Boots. Wird dann eben ja eine Atmosphäre geschaffen in diesem Team, in dieser Mannschaft, auf engstem Raum, wie gesagt, mit klaustrophobischen Zuständen. Das wird dort super rübergebracht. Auch noch natürlich mit dem historischen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Aber das war was mir bis heute noch so hängen geblieben ist, wo ich gar nicht groß überlegen musste, was so mein Highlight oder was zu meinen Highlights des Jahres zählte, die nicht aus diesem Jahr kamen. Da hatte ich mich wirklich sehr drüber gefreut, auch mit Jürgen Prochnow, den kennt man ja, glaube ich, auch. Und Herbert Grönemeyer.
Aus Dune.
Richtig, genau. Und ja, Herbert Grönemeyer mit rotschopfigem Haar. Hm. Das war auch mal ganz sehenswert. Hat er wirklich super gemacht, denkt man nicht. Genau, auch ein Film, den ich euch sehr ins Herz legen kann. Oder ist, wie gesagt, eine Miniserie, sind, glaube ich, 8 oder 9 Folgen. Ja. Eine Stunde, also es geht schon eine Weile. Aber durch die Bank weg, jede Folge. Mein Empfinden saustark mit dem super Schluss, Finale. Dann mache ich mal weiter mit meinem letzten, und das ist Scream.
Mhm. Ach,
ja, genau. Ich habe mir, wie gesagt, das Original angesehen. Ich glaube, Cut auf Amazon Prime. Hatte mir danach gleich die Uncut-Version bestellt, die jetzt auf Blu-ray vor wenigen Wochen rauskam.
Endlich mal, ne?
Ja, muss man sagen. Richtig. Ja. War ich auch sehr begeistert. Natürlich, also man kennt den Film natürlich durch die Scary-Movie-Teile. Die kannte ich vor Scream natürlich. Da wusste man schon so in Teilen, auf was man sich einlässt, auf diesen 90er-Jahre-Teenie-Slasher, der aber dann doch bedeutungsschwangerer ist, als man eigentlich denkt. Also ich finde, dass das mal ein ganz guter Abgesang ist, wenn man über die Horrorfilme der 90er, Anfang 2000er sprechen möchte. Vielleicht sehen wir den auch nochmal im Podcast zu irgendeinem Zeitpunkt wieder. Mal gucken. Ein bisschen fuchst mich das ja schon. Ich würde nochmal gerne ein bisschen tiefgreifender drüber reden. Aber ja, Scream, auch ein Film, der mir sehr gefallen hat.
Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde ihn auch absolut fantastisch, auch ein bisschen unterschätzt irgendwie in meinen Augen, weil es eine wirklich grandiose Parodie ist. Genauso wie die anderen Teile übrigens auch. Also was ein bisschen beschissen daran ist, ich glaube, der zweite Teil ist auch nicht auf Blu-ray veröffentlicht. Ich glaube, das kommt auch. Das haben die bestimmt jetzt auch gemacht, weil der Scream 5 ja angekündigt wurde für nächstes Jahr. Vielleicht haben sie sich da gedacht, bringen wir mal raus, vielleicht bringt es ja irgendwas, ne? Genau.
Kommen wir zu Platz 4, oder?
Kommen wir zu Platz 4. Dann legen wir mal los.
Diesen langen Exkurs.
Stimmt, ja, das war ein bisschen länger.
So, ja. Platz 4.
Ja.
Ich fange mal an wieder. Ne? Mhm. Ist bei mir der Film Nobody. Mit Bob Odenkirk.
Saul Goodman.
Ja. Ilya, jetzt wird es schwierig. Naisula. Naisula. Im Prinzip, wenn man so möchte, ein straighter Actionfilm, Action-Thriller. Im Prinzip, wenn man auch möchte, wieder John Wick, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber mit einem ganz bestimmten Unterschied, und zwar ist es halt Bob Odenkirk, der im Prinzip John Wick ist. Und er ist halt natürlich kein John Wick-Charakter, sondern er ist ja eigentlich jemand, der aus einem Comedy kommt, den man aus Breaking Bad kennt. Und er ist halt auch wieder der Spezialtyp, der mit seiner Familie ein richtig langweiliges Leben lebt. Und das wird aber am Anfang in so einer wunderbaren, schön schnell geschnittenen Sequenz gemacht. Und dann irgendwann, was passiert denn eigentlich? Warum geht er eigentlich los? Das, siehst du, das ist mir jetzt schon wieder, warum er eigentlich losgeht, ist mir schon wieder irgendwie, er sucht irgendwas. Ach ja, stimmt. Es kommen zwei Verbrecher zu ihm nach Hause. Und die nehmen das Hello Kitty Armband von seiner Tochter mit.
Und da wäre ich auch sauer.
Also ich meine, wir werden immer absurder. Erst war es der Hund, hier ist ein Schwein, weil Pig jetzt ist, wird es nur das Hello Kitty Armband. Nein, und das bringt ihn einfach dazu, sozusagen mal wieder loszugehen, weil er einfach gelangweilt ist von seinem Leben. Und dann trifft er in einem Bus auf so eine rüde Fünfertruppe und dann geht die erste Actionsequenz los. Und wenn ich vorm Fernseher sitze und ihn anjubel, dann macht dieser Film irgendwas richtig. Ja. Und da genau das macht er. Das ist so geil inszeniert, so fantastisch wieder schön geschnitten, so geile Action. Aber das Schöne daran ist, Bob Odenkirk kriegt richtig einer aufs Maul und er ist danach auch fix und fertig. Und du merkst es ihn halt an, er ist halt nicht der Superheld John Wick. Klar, John Wick steckt auch mal was ein, aber geht danach raus und ist eigentlich eher so der coole Typ und wischt seinen Anzug und gerade und gut ist. Bob Odenkirk hat sozusagen nochmal 20 Minuten oder den restlichen Film fast damit zu kämpfen, was er alles abgebekommen hat. Und so entwickelt sich das weiter und er hört halt auch nicht auf, am Ende zum Beispiel richtig doof zu werden, sondern am Ende, finde ich, gibt es dann so eine Sequenz, die mich an Kevin allein zu Hause erinnert hat, so ein bisschen. Er macht so ein paar Fallen.
So Home Invasion.
Ja, genau. Und weißt du, und allein das, und man sitzt da immer wieder davor und ich musste immer wieder jubeln. Und es hat einfach, es geht halt nur 92 Minuten, dann ist der rum. Und das Allerbeste, in der Nebenrolle, sein Vater spielt Christopher Lloyd.
Ach ja.
Und in den letzten 10 Minuten taucht er auf, ne? Und ihr denkt so, ach, Christopher Lloyd, ey. Danke. Weißt du,
bring mich zurück in die Zukunft.
Er taucht nochmal auf und er kriegt nochmal so eine würdevolle Szene einfach, weißt du, wo man ihn so ernst nimmt und sagt so, wow, ja, dass er das nochmal sowas machen darf, weißt du, hat mich einfach glücklich gemacht, also als alter Zurück in die Zukunft Fan und so. Und ich habe da einfach nur Spaß. Also wirklich, ich weiß, dass das doof ist. Das ist genau wie Godzilla. Ich glaube, ich bin wirklich dieses Jahr ganz wenig in so einem Kunstmodus drin. Es wirklich, ich habe ganz wenig so was gesehen in diese Richtung, sondern ich wollte einfach nur Spaß haben. Und das, vielleicht ist das auch die Situation an sich, dass man einfach nur, ich will mich fallen lassen und will Bock haben, einen guten Film zu gucken. Und genau das war's. Und das war echt, erst ein Tag Promise Young Woman, nächsten Tag Nobody. Ich dachte, ja, es geht doch. Man kann auch richtig gute Filme ständig gucken, anstatt nur Schrott, weißt du?
Ja.
Und noch eins zu dem Regisseur, das ist auch ein sehr interessanter Typ, weil der hat gemacht davor Hardcore Henry.
Ja.
Den Film aus der Ich-Perspektive. Super, und das ist, hat er ja daher gemacht, weil er meine, weil er ist russischer Regisseur und hat für seine Rock-Hardcore-Band aus Russland hat er die Musikvideos gedreht. Und diese Musikvideos hatten Millionen von Klicks und die waren schon in dieser Ich-Perspektive gedreht. Leider gibt es die nicht mehr so richtig offiziell bei YouTube, aber im Prinzip war da alles schon drin. Ein Typ in Anzügen, die wach werden und dann nur in dieser GoPro, wo dir fast schlecht wird, Szenen, wie er so Action-Szenen macht. Die Musik war völlig egal, wirklich. Und dann hat er diesen Hardcore-Hendrik gemacht und das ist sein nächster Film. Und mehr hat er bis jetzt nicht gemacht. Und deswegen, ich hoffe, dass da noch viel kommt, weil also, der hat halt was drauf. Also das ist wirklich, das macht einfach nur Spaß. Können wir den gucken. Also wirklich.
Du, also ich würde gar nicht so einen Unterschied machen. Also gut inszeniert ist gut inszeniert. Ne? Also das ist ja bei The Raid zum Beispiel auch so. Ne? Das ist ja auch mehr oder weniger ein... ein straightforward Actionfilm, der fast schon so eine Levelstruktur dann auch hat, dann irgendwie, das hat ja John Wick dann auch irgendwie. Ist der zweite noch besser. The Raid?
The Raid 2.
Ja, ich mag diese Konzentriertheit in diesem einen Haus irgendwie, ja, wie er sich aber so hochkämpft. Ja,
auch die verlässt es gerade dann wieder so ein bisschen. Also er ist so am Gegenende nicht mehr so konsequent, wie es am Anfang so macht, finde ich. Und der zweite ist einfach Brett. Also das ist einfach auch da, wo Kamerafahrten gemacht werden, wo ich denke, das geht doch
nicht. Ja,
und die sind echt. Das ist halt
liegt da von der Brutalität nochmal eins drauf, ja.
Ja.
Das ist schon. Ja. Aber ich muss den auch mal gucken. Also ich stehe ja auch auf sowas, so diese John Wick und Raid-Richtung und so. Und
ja, aber auch dann drauf. Bob Odenkirk ist halt einfach, also kaufe ich mir, glaube ich, noch sofort. Das ist wirklich, den muss ich stehen haben. Das ist super.
So. Alles Platz klar, 4. Nobody.
Platz 4 ist bei mir. Du kennst ihn. Vom Regisseur Ridley Scott. Ich war vor 2 Tagen drin. House of Gucci tatsächlich.
House of Gucci? Ja, hab ich auch gesehen. Ja.
Unerwarteterweise hat das bei mir in die Top 5 geschafft. Ich hätte vor der Sichtung selbst nicht, überhaupt nicht damit gerechnet. War vom Trailer einigermaßen abgeschreckt. Also ich fand den Trailer, also ich sag's gerade raus, eher scheiße. Ich glaube, ich hatte auch schon in der letzten Folge zu Raw gesagt, warum, weil der Trailer eben voll ist mit irgendwelchen Plattitüden, mit Szenen, die mich so ein bisschen abgeschreckt haben, dass das Ganze ja eine eher billige, irgendwie ein billiges Requiem von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern ist, die dann letztendlich einen Film zu einer Modemarke kreieren, die heute noch aktuell ist, die gekauft werden möchte. Aber so schlimm war das Ganze dann doch nicht. Und ich fand das sogar recht gut. Es ist wunderbar, ein wunderbar erzählter Film, ein schöner Film, ein absolut schön gefilmter Film, der mich auch spannend unterhalten hat. Also ich fand ihn spannend, hat mich gut unterhalten. Auch über die 160 Minuten hinweg konnte man da relativ gut folgen. Und ich fand an sich die Story halt recht interessant, dass es eine Modemarke, die heutzutage durch die Hip-Hop- und Rap-Szene bekannt ist, dann doch diesen Ursprung hat, ja, aus diesem fast schon musealen, antiquarischen Charakter herausbricht, eine sehr, sehr bewegte Firmengeschichte, die dort erzählt wird und die sich zum Glück eben auch fernhält von kommerziellen Vermarktung der Marke Gucci. Und auch die Rollenbesetzung, allen voran Lady Gaga, mir fällt jetzt nicht der richtige Name ein, ist glaube ich auch eine Italienerin, deswegen ist die Rolle auch glaube ich ganz gut besetzt mit Gucci.
Wobei, ganz kurz zu der Werbung, ich habe das ja ganz witzig, ich habe das ja die Tage mal auf Facebook in meiner Story gepostet, ich hatte ja Werbung von Gucci zum ersten Mal bei mir. Ne?
Stimmt.
So kurz nachdem ich den Film geschaut habe, fand ich ziemlich witzig.
Ja. Genau, da auch die Charakterentwicklung der Figur Lady Gaga. Also falls man den Film sieht, unbedingt mal drauf achten. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Es geht natürlich um Macht, um Gier, Geltung, Egozentrik und so weiter und so fort. All das, was man, denke ich mal, mit der Modewelt heute verbindet und natürlich auch in den 60er, 70er, 80ern irgendwie verbinden kann, ja. Sehr guter Film, meiner Meinung nach.
Okay. Kann ich zustimmen. Also guter Film auch. Ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen an so ein paar, also vor allem an der Performance von Jared Leto so ein bisschen gestört habe. Hast du es im Original gesehen oder im Deutschen?
Nee, in der deutschen
Synchro. Im Deutschen auch, ja. Und wie fandest du es so?
Jared Leto ist in seiner Rolle eben Jared Leto, finde ich. Also er hat, glaube ich, auch seine deutsche Synchronstimme, die er schon in anderen Filmen hatte. Man hat ihn da relativ gut wiedererkannt, auch wenn er da mit Halbglatze oder irgendwie so Fukuhila-mäßig einen abgedrehten Modeschöpfer mimt, der ja so im Mittelmaß versackt. Ja, ich fand es eigentlich ganz frisch. Also klar ist das irgendwie affektiert und kann auch ein bisschen nervig sein. Ich fand es eigentlich relativ lustig, da nochmal den Charakter drin zu haben, hat das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelockert. Man konnte die Rolle nicht ernst nehmen, aber er ist scheinbar darin aufgegangen, hat auch zu seinem, sage ich mal, Handlungsstil im weitesten Sinne gepasst. Hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich war aber schon darauf eingestellt, dass das ein bisschen als lächerlich verschrien war von den Kritiken. Aber hatte mich jetzt nicht irgendwie gefrontet.
Mich hat so ein bisschen rausgerissen. Ich fand dafür andere Performances sehr, sehr stark, wie zum Beispiel von Lady Gaga oder gerade Adam Driver, dieses unfassbar ekelhafte Grinsen, was er da drauf hat, mal in vielen Szenen und so, ne? Das war echt stark. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hätte jetzt gerne gesagt, der bessere Ridley Scott-Film in diesem Jahr, aber ich habe Last Duel nicht gesehen, leider. Von daher müssen wir da schweigen. Aber ich kann mich da anschließen. Sehr sehenswerter Film.
Gibt es gerade bei Disney Plus?
The Last Duel? Ja. Echt? Na dann, Feuer frei. Warte mal. Hallo.
Musst du weiterreden, schön, wenn ich ein Foto mache.
Ja, sorry. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Wir haben gerade ein Foto gemacht. Also Tom hat ein Foto gemacht. Also
dein Platz 4.
Genau, mein Platz 4. Mein Platz 4. RoboCop. Total Recall. Was hat er noch so gemacht? Ganz viele andere Sachen. Starship Troopers, genau. Er hat er noch gemacht. Basic Instinct. Paul Verhoeven ist dieses Jahr wieder zurück und er hat einen Film rausgebracht namens Benedetta. Grandios, meiner Meinung nach. Es geht um eine Frau, die in den mittelalterlichen Nonnenorden aufgenommen wird und mehr oder weniger versucht, den Weg zu Gott zu finden. Das wird allerdings ein bisschen schwierig, weil Gott mag ja die Braven, die Frommen. Und es kommt allerdings eine weitere Frau dann in dieses Kloster, die nicht so wirklich was mit Gott zu tun haben möchte, sondern eher an ihren mit Nonnen sozusagen sexuell interessiert ist und so, ne? Und das verkompliziert die ganze Sache natürlich. Und es ist sehr interessant, wie dieser Film dann diese Nonnenstruktur in gewisser Weise enttarnt, könnte man sagen. Also inwiefern sich eigentlich der Glauben an Gott dann nur mehr oder weniger durch das Geld, was damit einhergeht und so weiter, erhält. Ja, also so eine frühkapitalistische Struktur, mit der das Ganze sozusagen verbunden ist und so. Und das enttarnt Paul Verhoeven hier wunderbar. Und gleichzeitig zeigt dieser Film dann interessanterweise, dass der Glauben oder der Kontakt mit Gott dann lustigerweise nur durch die Sünde dann möglich ist, also durch den intensiven Sex und durch sehr, sehr intensive, gewalttätige Szenen teilweise auch, die da kommen und wie man dann Jesus eben begegnet und so, und das ist absolut grandios inszeniert, auch in einer sehr künstlerisch tollen Ästhetik, wie ich finde, die auf viele Zuschauer ein bisschen befremdlich wirken könnte, also das wirkt alles sehr kulissenhaft. Es hat mich phasenweise sehr stark erinnert an Dracula 3D von Dario Argento, lustigerweise, also wie diese Szenen aufbereitet sind, oder auch an einen Film, den ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe, hier Vampire Hunters, haben wir letzte Woche
drüber gesprochen. Hatten wir mal drüber gesprochen, also auch so furchtbar beleuchtet.
Ja, sehr hell beleuchtet und keine wirklichen Kontraste oder so, ne? Also alles ist so auf der gleichen Stufe so ein bisschen, ne? Aber diese Künstlichkeit macht auch total Sinn, wie ich finde, für die Interpretation des Films. Und ich fand den grandios. Ich finde ja auch Dracula 3D sehr sehenswert. Soll ich mal drüber sprechen? Ich glaube wirklich, dass ich der Einzige bin. Letterboxd-Wertung, ich weiß gar nicht, ob er die 1 hat. Ich glaube 1,5 oder so. Ja. Hast du ihn mal gesehen?
Nicht in 3D. Nein, natürlich nicht.
Okay.
Aber wenn dann nur in 3D.
Ja, gut. Na, das
ist ja noch 3D-Fernseher.
Ja, okay.
Gut. Würde das noch gehen?
Ja. Ich hab die DVD.
Dann wird es natürlich wahrscheinlich ein grandioser Film.
Hast du dir auch? Ist das eine 3D-Blu-ray?
Nee, ist keine 3D-Blu-ray. Ich habe nur so hier stehen. Der ist ja gar nicht im Regal. Der ist ja, hängt ja über meinem Bett, der Film. Hab ich ganz vergessen. Nein, war ein Scherz.
Umgedrehtes Kreuz, oder?
Nee, also Heiligenbild sozusagen. Da. Ich finde den doch sehr sehenswert. Und genauso wie Benedetta extrem sehenswert ist, mein Platz 4 dieses Jahr.
Sehr gut.
Aber wundert mich ein bisschen, dass Paul Verhoeven dann auf diesen B-Movie-Charakter setzt oder auf diesen, ich weiß nicht, ob das schon als Exploitation gilt, wenn, sage ich mal, die Sexszenen zu schroff sind, da weiß ich jetzt nicht, der Trailer verrät da so einiges, aber wie letztendlich das Level ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wundert mich ein bisschen, dass Paul Verhoeven auf diese Stilrichtung setzt.
Man muss auch sagen, dass er gar nicht so viel in dem Sinne zeigt, aber er deutet sehr viel an und sehr viel Schlimmes an. Also es geht da zum Beispiel um die maschinelle Erweiterung einer Vagina zur Folter und sowas. Okay, und das, okay, ist, das wird sehr stark angedeutet und, ja, die, und man hört dann Schreie da und so. Und das ist schon, das wirkt sehr intensiv auch, ja.
Sexploitation.
Sexploitation, ja. Kann man so sagen, ja. Gut. Das war mein Platz 4. Okay. Aber wir reden ja nicht nur über die besten Filme des Jahres, sondern wir haben auch ja die schlechtesten Filme des Jahres vorbereitet. Ihr wart nämlich auch angehalten, euch mal so ein paar Flops rauszusuchen, was euch nicht so gut gefallen hat dieses Jahr. Was ist denn da so dabei, Tom? Was fandest du nicht so gut?
Also eigentlich kann ich nur einen nennen. The Suicide Squad.
Oh, ja, ja, ja. Absolut. Okay.
Das ist wirklich, also das ist ein Film für richtig dumme Menschen. Also
deswegen haben wir noch besprochen.
Yeah. Ich hab mir eure Folge auch angehört und ich kann nichts davon nachvollziehen. Irgendwelche, also wirklich, das ist so ein dämlicher Pipi-Kaka-Scheiß-Humor. Hm. Das braucht wirklich im Jahr zwei, also dass das Ding so gehypt wurde und ich verstehe es nicht. Also das ist, der ist wirklich nicht ein Deut besser als der erste. Also das ist wirklich, das ist,
oh ja,
nee, das ist dieselbe Scheiße nochmal. Also der erste ist einfach nur dumm, weil der Typ nicht drehen kann, weil er nicht schneiden kann, weil er keine Ahnung hat, wie eine Szene aufgebaut wird.
David Ayer, das ist für dich,
so, falls du jetzt und James Gunn kann einfach nichts außer den Pipi-Kacker-Humor eines 14-Jährigen zu nehmen, der vor Fortnite sitzt und den in den Film zu pressen. Wirklich, das ist absolute Oberscheiße. Man muss dazu sagen, was ich absolut interessant daran fand, ne? Wir sind zu spät ins Kino gekommen, weil wir mussten das Kind irgendwie ins Bett bringen und es war irgendwie zu spät. Und ich kam in diesen Film rein und habe die erste Szene nicht gesehen.
Diese, ja gut, die ist natürlich zentral, dass man den Film grandios findet. Ne?
Nee, eigentlich nicht. So, weil ich habe mir so dann nochmal angeguckt und habe mir gedacht, okay, ja gut, es macht diesen Witz auf, das ist das erste Suicide Squad, dann kommt das zweite. Klar, ich saß in dem Film und dachte so, warte mal, da sind noch viel mehr Schauspieler dabei. Wo sind die denn? Okay, die sind tot. Alles klar. Ich habe das nicht so ganz verstanden gleich am Anfang. Aber das ist egal, weil es hilft dem Film ja nicht, dass am Ende wieder ein Tross von Volltrotteln losgeht, die nur dumme Sprüche machen können. Und dann, das ist alles so dumm, dieser Film. Das regt mich wirklich ab. Wirklich, wie die am Anfang dieses Camp niedermähen und alle töten und alles ist so sinnlos, so nebenbei und es ist nicht mal cool inszeniert. Nichts davon ist cool inszeniert. Da bleibt mir nichts hängen an, keine Szene, auch nicht, wenn Harley Quinn mit irgendwelchen Blumen rumschießt und irgendwelche Disney-Figuren sieht. Das habe ich alles schon mal gesehen. Das ist wirklich nichts Neues mehr. Ja? Ich glaube, das ist wie als wenn kleine Engel pinkeln. Oh Leute, wo sind wir denn? Das ist doch nicht mehr witzig. Das hat doch, ich weiß, weißt du, es gibt Filme, wo ich da sitze und ich kann eine richtig gute Zeit haben. Ich kann diese, ja, meine Kumpels, wir haben einen geilen Film geguckt. So. So, weißt du, wo mir das so ging? Das letzte Mal, wo ich das so richtig geil fand, war der Film, wie heißt er? Shoot 'em Up. Mit hier.
Clive Owen.
Mit Clive Owen. Das war so ein Film, der ist auch total hohl. Aber der macht Action-Szenen mit Rockmusik, so, weißt du? Und das ist wirklich richtig dumm. Der Typ muss nie nachladen und so. Das ist alles. Die jagt ein Baby um Monika Bellucci und denkst auch so, das ist absoluter Schwachsinn. Aber da sitze ich drin und hab wenig Spaß. Ja? Und da denke ich mir nur jedes Mal, schlage ich mich vor den Kopf, was für eine Krütze die erzählen. Dann wollen sie kurz mal Tiefe reinbringen und irgendwelche Figuren, was total scheitert. Und das Schlimmste ist dann, wenn sie auf das Gelände fahren von diesen Endfightern, es regnet nicht, es ist hell, es ist Sonnenschein. Sie fahren hin, steigen aus dem Bus an, auf einmal es fängt an zu regnen. Warum? Nur damit wir kurz den Hai zeigen können, wie hinter einen Blitz einschlägt. Und das, weißt du, es ist so unsinnig inszeniert alles. Und dann in Seestern, also es ist alles dämlich an diesem Film. Wirklich, ich hasse den abgrundtief. Und ich fand auch schon, hier, wie heißt der Scheiß, den er vorher gemacht hat?
Guardians
of the Galaxy fand ich schon nicht toll. Ich muss Guardians of the Galaxy viermal anfangen, um ihn durchzuhalten, durchzugucken.
Aha.
So scheiße, so langweilig fand ich den. Und den zweiten habe ich ausgemacht. Also James Gunn kann nix.
Mic drop. Oh, das hat man schön gehört, übrigens. Ja, ich fand den okay.
ich fand den eigentlich auch ganz, ja. Also gerade die Lager-Niedermäh-Szene fand ich echt ganz...
Es ist wirklich so eine Art Metafilm und ich kann auch den auf so einer, was soll ich sagen, ich kann den auf so einer Ebene dann auch irgendwie noch akzeptieren und kann das irgendwie schön finden und finde das irgendwie interessant. Grundsätzlich, wenn man die Erwartung hat, man geht jetzt da rein und schaut einen so ein Superheldenfilm, der einigermaßen gut gemacht ist und so, da kann man schon sehr stark über diese dann doch teils sehr dämlichen Dialoge, da gebe ich dir recht, stolpern und kann das dann auch sehr ablehnen. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass der bei den Landes auf der Flop-Liste, weil wir haben ja drüber gesprochen. Ja, stimmt.
Ich kann aber, guck mal, wie gesagt, ich weiß ja, was er möchte. Dieses, man sitzt so im Kino und man guckt was Dummes, was aber total cool ist. Mir fallen nur jetzt gerade keine weiteren Beispiele, aber ich kenne sowas, ich kenne dieses Gefühl im Kino, aber der hat das gar nicht. Aber wo es zum Beispiel, ich kann euch sagen, welcher Film ist es zum Beispiel, nicht Film, aber wer es, wo es gerade hat, ich habe dann irgendwann angefangen, dieses Jahr hier The Boys zu gucken, diese Amazon-Serie, was auf einem Comic basiert von Garth Ahrens, was auch so, was wären Superhelden in dieser Welt, wie würden die sich benehmen? Das ist clever. Das ist gut gemacht. Das ist auch total übertrieben. Over the top. Das sind auch nur die ganze Zeit Sprüche. Aber das ist so gut. Ich habe den Comic jetzt schon gekauft, weil das ist Hand und Fuß. Weißt du? Und bei ihm ist das halt so dieses wirklich, also wenn 15-Jährige sich unterhalten im Bus. Nee.
Der Flop des Jahres von Tom Walter. The Suicide Squad. Lukas.
Der Flop des Jahres von Suicide Lukas Knabe.
Komm, wir nehmen den alle. Komm, mach mal.
Also so einen richtigen Flop habe ich gar nicht. Also ich bin in diesem Jahr so, also nicht ausgewählt ins Kino, aber habe eigentlich schon jede Entscheidung ins Kino zu gehen immer relativ gut überdacht, den Trailer gesehen, mir vorher ein paar Gedanken gemacht, welche Richtung der Film gehen könnte und wurde dahingehend eigentlich nie enttäuscht. Dass ich die Filme jetzt tatsächlich als Flop abstempeln könnte. Also Flop ist für mich dann eben ein Film, den ich auch wirklich scheiße finde. Das ist eigentlich bei den wenigsten Filmen der Fall. Selbst bei Dracula 3D, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, der ist schon kacke. aber ich möchte dem Film nicht absprechen, dass ich nicht doch irgendeinen Unterhaltungsfaktor oder irgendetwas finde, was mir vielleicht nicht doch gefällt oder wo ich ansetzen könnte. Aber Filme aus diesem Jahr, die ich nicht ganz so gut fand, die hinter meinen Erwartungen zurückblieben waren, zum Beispiel Nomadland, kam bei uns auch im Kinoclub, also im relativ kleinen Programmkino. Vielleicht ist das auch ein Film für die wirklich große Leinwand, damit diese ganzen Bilder des US-amerikanischen Outbacks, also ja der Provinz in USA, dass sie so ein bisschen zur Geltung kommen auf 35 mm. Das hat mich so ein bisschen ernüchternd zurückgelassen, dass da eben dieser Roadtrip von Frances McDormand gezeigt wird, die ja hier und da Leute trifft, die sie auf ihren Weg begleiten und dass da ja ihr Leben da so ein bisschen, also das Leben der Figur da so ein bisschen siniert wird oder so. Es wird erzwungen, sag ich mal, dass so kontemplative Momente, dass eben so Momente, in denen man innehält, in denen man melancholisch wird, in denen man, sag ich mal, auch so ein inneres Gefühl von so Wärme aufkommt. Das wird da eben erzwungen mit Stimmung, mit Bild, mit Ton und so weiter. Aber konnte da jetzt nicht so einen Kontakt finden. Und dann, Old von Shyamalan.
M. Night Shyamalan.
Genau.
Shyamalan.
Genau, Shyamalan.
Das M kommt vor dem L.
Okay.
Das macht Wolfgang Schmidt nämlich auch mal falsch. Shyamalan.
War auch okay.
Ja.
Aber ich hatte mir dann doch, den Trailer fand ich sehr gut, den Trailer hatte ich das erste Mal im Kino gesehen, der hatte mich dort schon ziemlich gepackt. Finde an sich das Setting, dass man an einem bestimmten Ort ist und dort altert man schneller als außerhalb des Ortes, sage ich mal in Echtzeit. Finde das ein ganz interessanter Gedanke, aber der Film an sich krankt dann eben an diesen üblichen Shyamalan-Problem. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen.
Ihr wisst, wen wir meinen.
Ja, genau. Ein guter Film, wenn man nicht erwartet, jetzt den besten Horrorfilm des Jahres zu sehen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nicht so viele Filme, was so in dieses Thriller-Horror-Genre gehen, in diesem Jahr auf dem Schirm. Und hatte da eigentlich schon relativ hohe Erwartungen, aber wurde da, sage ich mal, ein bisschen enttäuscht. Geht nicht allzu lange. Falls der irgendwie mal auf Netflix oder Amazon kommt, kann man sich den schon mal angucken. So schlimm ist es nicht. Old. Ja, ich würde noch einen Film ins Feld führen.
Ja, ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zeitlich voranschreiten. Okay. Also mach ruhig, mach ruhig, aber nicht so lange.
Ganz kurz, ich werde jetzt wahrscheinlich hämische Blicke ernten, aber es ist No Time to Die, James Bond. Also war ich im Kino, fand ich nicht ganz so gut. War erwartbar, ich fand auch Spectre nicht ganz so gut. Ich muss auch sagen, ich kenne wenige James Bond Filme. Aber ja, trotz dessen oder gerade deswegen hat sie mich nicht so sehr gepackt. Finde die Versatzstücke immer relativ generisch und redundant. Also fand da jetzt wenig Anhaltspunkte, die mich jetzt irgendwie zum Nachdenken oder irgendwie zu einer positiven Stimmung bewegt haben. So viel zu den Flops des Jahres von mir.
Reden wir ja vielleicht nochmal drüber später über James Bond an anderer Stelle. Auf jeden Fall meine Flops des Jahres. Das erste ist nicht wirklich ein Flop, aber es ist gemessen an meinen extrem hohen Erwartungen ein Flop, denn es handelt sich hier um Denis Villeneuve's Dune tatsächlich. Ich muss wirklich sagen, der hat mich in keinster Weise irgendwie zu irgendwas bewegt und ich glaube, ich habe das auch schon in mehreren Folgen, die wir hier besprochen haben, auch so ein bisschen angedeutet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich habe mir sehr, sehr viele Kritiken von interessanten und klugen Kritikern und Kritikerinnen danach noch reingezogen, um vielleicht irgendwas zu bekommen, irgendeinen Anhaltspunkt, was ich nicht verstanden habe oder sonst was. Und es ging dann immer nur um so, ja, es ist so die Welt, wie sie so in diesem Roman beschrieben wurde, die wurde so super gut eingefangen und so, ne? Und diese Weite überhaupt, dieser Landschaften, die da gezeigt wird. Ich muss sagen, ich habe davon so gut wie nichts gesehen und ich fand, ich habe das Gefühl, die Filmkritikerlandschaft war da so ein bisschen in so einem Art Verteidigungsmodus, weil man unbedingt so seinen Blockbuster-Poster-Boy Denis Villeneuve irgendwie so ein bisschen verteidigen möchte. Ich habe nicht wirklich interessante Anhaltspunkte auch hier gefunden. Der Filmkritiker Lukas Bawenschik hat es für mich ziemlich gut zusammengefasst. Für ihn war das so das Gefühl, dass so das Schlechteste aus dem Blockbuster-Kino und das Schlechteste aus dem Arthouse-Kino hier kulminiert hat in einem Film. Also so dieser sehr große Pathos des Blockbuster-Kinos, der immer so ein bisschen einen langweilen kann und gleichzeitig diese Arroganz, diese Langsamkeit, dieses ewige Warten des Arthouse-Kinos und so. Und das kulminiert so ein bisschen in diesem Film. Ich kann hoffen, dass da... Also ich muss den Film wahrscheinlich auch nochmal sehen, aber ich muss sagen, gemessen an den hohen Erwartungen hat mich das ein bisschen betrübt zurückgelassen. Und jetzt aber ein richtiger Flop, den ich wirklich richtig, richtig schlimm fand. Und ich muss mich wirklich lange erinnern, dass ich mich 2 Stunden lang durch einen Film derart gequält habe, wie ich das im Kino gemacht habe, und zwar Wes Andersons The French Dispatch. Habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte. Es sind wieder wunderschöne Bilder, die aber keinerlei interessanten Bezug untereinander irgendwie herstellen und mir irgendeine interessante Thematik vermitteln. Ich fand das wirklich ganz, ganz schwach. Mich hat das in keinster Weise irgendwie gehuckt oder abgeholt. The French Dispatch ist nicht so mein Ding. Ja, alles klar. Und damit wären wir mit den Flops durch und kommen zu Platz 3.
Platz 3 bei mir, James Bond, keine Sterben.
Ich wusste, dass der bei dir auftaucht, deswegen habe ich das gesagt gerade, ja.
Ich hab mich wirklich sehr lange auf den Film gefreut. Also ich fand es eigentlich auch, der wurde ja wirklich um ein Jahr verschoben, hätte ja letztes Jahr September schon kommen sollen. Ich muss sagen, ich glaube letztes Jahr zu Weihnachten die James-Bond-Box gekommen und habe mich dann wirklich mal tapfer so durch fast alle durchgekämpft. Also mir fehlen noch 1 oder 2 Roger Moore und Timothy Dalton-Filme und einmal ein Pierce Brosnan, den muss ich nochmal nachholen, den ich zwar im Kino mal gesehen, den letzten glaube ich, aber der muss ich nochmal nachholen. Aber ich habe dann auch nochmal immer so zwischendurch, wenn der auch mal im Fernsehen kam, irgendwas von Daniel Craig geguckt, und ich finde ja Casino Royale einer der besten Actionfilme, die mit je gemacht wurden. Also der ist so perfekt rund, und klar, man muss James Bond was abgewinnen können. Wenn man das nicht hat und du das nicht so drinnen bist und nicht so dein, und natürlich wiederholt sich das immer alles. Aber für mich ist das ist eine Bank, das ist eine Institution, weil es ist die längste Filmserie, die wir haben auf dieser Welt, und komischerweise immer wieder funktioniert das. Immer wieder können die Leute sich neu erfinden. Ich fand den rundum gelungen, sehr gelungen. Ich finde den, der ist für mich auf einer Stufe fast oder eins tiefer so als wie hieß er? Skyfall. Also ich würde so Casino, Royale, Skyfall, dann kommt der, dann kommen die anderen, Spectre, und dann der letzte, der zweite, der völliger Murks ist, von Daniel Craig. Ich fand den wirklich rundum gut, und ich muss auch sagen, ich mag das, wie heutzutage nur die großen Filme, also wie Christopher Nolan, Danny Villeneuve, und auch dieser Regisseur Funaki, weißt du,
oder? Gary Fukunaga.
Genau. Wie die diese echten Bilder wieder erschaffen können. Ja? Hm. Also, oder wenn die CGI so gut ist, dass du es nicht mehr siehst, aber echte Autos fahren in echte Explosionen. Und alles ist real. Du merkst richtig die Wucht. Die Sets, die haben das Geld, ja. Und das mag ich so daran, diesen Look allein. Das ist für mich ja, weil ich so schrecklich finde, wenn ich jetzt so Disney Jungle Cruise gucke und alles ist unecht. Keiner war jemals in irgendeinem Dschungel. Und bei Bond, weißt du, die sind in Norwegen irgendeine Küste lang gefahren mit dem Auto und haben da eine Drohne hingeschickt. Und so muss das halt, weil das fühlt man halt. Und das wirkt sich halt auch auf. Ist sehr lang, ist ein Brett. Bösewicht ist gut, geht ein bisschen unter, ist aber nicht so wichtig, weil der große Reveal des Films, um was es so geht, was Bond in seiner Entwicklung macht, ist wirklich mal was anderes. Also hat man so nicht, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Auch wie er endet, ohne was zu spoilern, finde ich groß. Ich finde es gut, ich finde das mutig. Ich war danach so selig mit dem Film, dass ich gesagt hatte, von mir aus könnte Bond jetzt beendet sein für alle Zeiten. Und ich weiß, sie machen es weiter, weil der war super erfolgreich. Sie kriegen es bestimmt auch hin. Ich weiß nicht wie. Also im Prinzip haben wir jetzt, das ist so spannend halt daran, jetzt so zu warten, jetzt, okay, wer wird's und was machen sie daraus? Weil du hast jetzt den harten Bond, ne? Du hast Pierce Brosnan, der Bond ist, der wie ein Superheld wirkt, wo alles am Bio abbreitet, der nicht mal eine Schweißperle hat. Du hast Timothy Dalton als 80er Jahre Badass-Typ auch wiederum, dann hast du diese Gentlemen, so, wo bewegen wir uns jetzt hin? Und das ist dann natürlich die Frage, wer wird's auch? Ich finde das wieder, also mir macht das halt Spaß, ich habe immer wieder Bock auf Bond, das ist einfach, und deswegen, ich fand ihn richtig gut. Also ich hab da richtig Spaß gehabt und wie er aussieht und wie er sich fühlt. Toi, toi, toi.
Ich äußere mich da auch noch zu an anderer Stelle. Dann.
Aber so unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein.
Ja,
bitteschön. Genau, Platz 3, ja. Bei mir. Dune.
Ja, das tut mir leid an dieser Stelle.
Nee, also ich kann deine Kritik nachvollziehen, aber bei mir schwingt und schwang tatsächlich die Hoffnung mit, einen neuen Epos in der Filmwelt irgendwie etablieren zu können. Klar, dieses irgendwie aseptische, dieses sehr monumentale, langsame, große, ebenhafte, muss der Film, also den Vorkredit musste man den Film irgendwie leisten, dass er eben jetzt das ist, was er laut irgendwelcher Kritiken im Vorfeld sein soll. Aber ich fand es interessant. Ich finde diesen Kosmos, den Frank Herbert da aufmacht, den ich überhaupt nicht kenne durch die Bücher. Ich kenne weder irgendwelche Comics noch irgendwelche Romane. Kenne ich leider alles nicht. Es gibt auch ein paar schöne so Kurzfilme oder Sequenzen, die man sich noch angucken kann, die so ein bisschen Hintergrundwissen liefern, die in den Zeiten vielleicht auch ein bisschen davor und vielleicht auch weiter nach sich zum Film positionieren. Ich finde das interessant. So, was jetzt die weiteren Filme draus machen, okay, das sei dahingestellt. Aber erstmal fühlte ich mich 2 Stunden oder 2,5 Stunden sehr, sehr gut unterhalten. Ich lasse mich auf die Geschichte gern ein. Ich finde die Schauspieler in ihren Rollen toll besetzt und sieht grandios aus, steckt einen Haufen Geld dahinter, klar. Aber so diese Welt an sich, die David Lynch, sage ich mal so, durch seinen Film begründet hat, oder sage ich mal, das erste Mal zum Bild geführt hat, fand ich erstmal okay. Was jetzt Denis Villeneuve draus gemacht hat, ist eben ja ein Dune nach dem Gusto von Denis Villeneuve. Ich finde, das merkt man auch ein Stück weit. Ich hoffe, dass er da auch seinen Stil beibehält, gerade im Vergleich eben zu Filmen wie Arrival, wo man eben irgendwie schweren Zugang findet, weil die, sage ich mal, einen sehr arthausigen Stil haben. Dune ist jetzt nicht so arthausig, wie man meinen möchte. Eher schon recht konventionell. Also da muss man aber wieder so diese Abstriche machen und fragen, inwiefern sollte der Film jetzt als Blockbuster das Kino allgemein irgendwie in Zeiten von Corona retten oder, sage ich mal, wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Aber für mich mein Platz 3.
Alles klar. Platz 3 für mich dieses Jahr. Edgar Wright ist zurück mit Last Night in Soho, den ich natürlich, muss ich jetzt nicht sagen, eigentlich unglaublich gut fand, wenn er jetzt bei mir hier auf Platz 3 auftaucht. Ich habe selten einen Film gesehen, der es mir derart großartig visualisiert hat, wie sich im Prinzip ein Patriarchat, also so, dass diese Welt im Prinzip Männer erschaffen und Männer dominiert ist, wie sich das über die Geschichte, über die Historie im Prinzip aufgebaut hat und wie sich das auch durch die medialen Bilder, die wir von der Vergangenheit bekommen, durch vergangene Filme beispielsweise, durch die immer gleichen reproduzierten Bilder, wie sich das, dadurch, dass wir nur diese Vorbilder haben, im Prinzip fortsetzt und immer wieder dadurch erhält. Es ist unglaublich toll visualisiert. Ich fand diesen Film dahingehend grandios. Das hat noch nie ein Film so gut für mich gemacht. Das auch auf wunderbare Weise verknüpft mit grandiosen Referenzen an Filme wie Vertigo, wo wir da dabei sind, ganz, ganz klar, oder auch wie Suspiria. Es ist kein typischer Edgar Wright-Film, wie man sie vielleicht aus den vergangenen Jahren kennt, also der sehr, sehr viel Wert auf visuelle Comedy legt, ne, und der eher lustigere Filme macht, ne, und Filme, die eher reinen Unterhaltungszweck dann vielleicht haben, wie eben die Cornetto-Trilogie oder auch Baby Driver oder Scott Pilgrim oder sowas. Es ist bislang Edgar Wrights mit Abstand ernster Film, aber ich finde auch, es ist sein bislang bester Film. Ich hoffe, er macht weiter in diese Richtung und wendet sich diesen ernsteren Themen weiterhin zu. Und ich hoffe, wir erleben jetzt noch viel, viel mehr von Edgar Wright in naher Zukunft. Last Night in Soho, mein Platz 3, grandios. Jetzt reden wir aber nicht nur über dieses Kinojahr, sondern wir reden auch mal so ein bisschen über die Zukunft. Was kommt eigentlich so in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr? Gibt es irgendwas, auf was ihr euch besonders freut?
Ich habe hier eine Liste auf. Soll ich es vorlesen schnell?
Jo, mach ruhig.
Ich springe jetzt mal so ein bisschen. Ja? Mhm. Avatar 2. Neuer Jurassic World, Doctor Strange, Black Panther, The Batman.
Oh, stimmt, da kommt Thor, ja auch.
Also ich habe diese ganze Disney-Kram. Uncharted, Moonfall, John Wick, Sonic 2.
Freust du dich wirklich auf Uncharted?
Ja, ich lese das nur vor.
Ach so.
Nicht auf was ich mich lese. Nein, Entschuldigung, das ist eine Liste, was kommt.
Ach so,
Ich wollte nur euch abholen, ich wollte euch sagen, was kommt.
Ach so, nee, ich habe hier ein bisschen was stehen. Ach so.
Das, was ich mich freue, sage ich nur gleich. Super Mario-Film. Keine Ahnung, was ist hier noch so dabei. Aber Hellraiser steht hier dabei.
Hellraiser?
Anscheinend ein Remake. Ja, also das ist nur so eine grobe Liste. Also, keine Ahnung, Scream 5 und so weiter. Halloween und bla. Mission Impossible kommt neu. Top Gun.
Ach, der neue Halloween kommt
ja auch. Texas Chainsaw Massacre schon wieder. Auf dem Nil. Ja, keine Ahnung. Also das sind so Filme, die kommen. Ich freue mich nur auf The Batman und das war's.
Okay,
keine Ahnung, The Batman ist das einfach. Das ist einfach das, was ich schon die ganze Zeit sehen möchte.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was, also das, ich hab mir das eben erst aufgemacht, weil ich gesehen habe, wir reden darüber und dann dachte ich so, ich lese mal ein paar vor, aber
ich habe das auch erst vorhin gemacht, übrigens, deswegen habe ich auch gar nicht so viel. Aber sag mal, hast du irgendwas rausgesucht?
Ja, du hattest schon Avatar 2 genannt, das ist so ein Blockbuster, auf den ich mich freue, John Wick 4.
Warum?
Screen 5, nee, Avatar?
Nein, muss man ganz kurz ein.
Okay. Ja, okay.
Warum Max Avatar?
Also 2009 war ich 14 und war das erste Mal in einem 3D-Kinofilm und ich war in dem Teil 1 jetzt von James Cameron dreimal. Weil mich diese Welt, die Handlung, Sam Worthington so gepackt hat.
Ja.
Ich fand das so interessant und so sehenswert und immer wieder ein Erlebnis.
Ja,
das hat
so, ging uns allen so.
Ja, dass ich zu dem Film, auch wenn ich den aus der heutigen Sicht vielleicht schon so ein bisschen banal, ein bisschen einfach profan finde, dass ich aber in mir eine intrinsische Motivation habe, dass ich sage, Teil 2 und Teil 3 gibt's mir. Will ich sehen.
6, 7,
5, 8,
10.
Achso.
Also der Fall kann jetzt natürlich durch Teil 2 umso tiefer werden, weil die Erwartungen jetzt natürlich sehr weit oben sind. Aber an sich, diese Welt, dieses Pandora, mit diesen Ideen, die da dahinter stecken, die ich damals 2009, die ja nun mal visionär waren, sei es aufgrund ihrer technischen Aufbereitung oder aufgrund dieser Erzählung, freue ich mich da sehr drauf. Und ich fiebere dem auch seitdem auch entgegen, dass ich endlich die Fortsetzung sehen darf. Das wurde ja verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Mhm. Und jetzt ist es endlich soweit, dass Avatar 2 zu sehen sein wird, hoffen wir es, im Jahr 2022. Aber das ist ein Ding, also da wird man mich nicht von runterbringen.
Okay, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich sage jetzt mal frech, das Ding wird ein richtiger Flop. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was er damit noch reißen möchte. Also ich gebe dir recht, damals grandios. Wir saßen alle, waren alle geschockt. Ich habe den auch, ich lege den heute noch gerne mal auf Blu-ray rein, nur um das Bild mir anzugucken, weil das einfach das beste Bild ist, was du als Referenz, wenn du einen Fernseher irgendwie dir hast, angucken kannst. Und gerade, ich habe ja noch einen 3D-Fernseher und wenn du es dann in 3D guckst, es ist genial. Diese Tiefe und so ist der Wahnsinn. Und im Prinzip steht James Cameron ja auch dafür, dass er jetzt im Prinzip ja wieder eine Innovation bringen muss. Die, ne? So. Er hat sich oft Filme ausgedacht, die mit der technischen Möglichkeit nicht möglich waren und hat sie dann erst gedreht, wenn es soweit war. So ungefähr. Hm. Ja. Was soll da jetzt kommen? Ich meine, wir wissen zurzeit, wie CGI machen kann. Also nehmen wir Dune. Dune ist einfach ein tricktechnisches Meisterwerk. Du siehst manchmal nicht mehr den Unterschied zwischen Set und also es ist, also da wirkt wirklich so viel Geld und so viel Schmalz reingesteckt, dass es, weil was will er machen? Also, weißt du, mit künstlichen Bildern, wo sich blaue Figuren rumlaufen, da kannst du mich nicht mehr abholen. Also ich kann dem Film keinen Kredit geben. Ich weiß nicht, was, vor allen Dingen auch, was er geschichtentechnisch jetzt nochmal so rausholen möchte, weil am Ende habe ich gehört, dass er hat gesagt, er macht diese Filme nur noch, weil er uns jetzt, er möchte der Menschheit das Bewusstsein für die Umwelt zurückgeben und das will er über diese Filme transportieren. Okay, ich meine, das hatten wir im ersten schon, ne? Bösen Bagger kommen und so, ich meine, aber jetzt mal ganz ehrlich, also gut, ich lasse mich wirklich überraschen, wir können gerne, da bin ich echt gespannt drauf, aber ich glaube, dass das grandios floppen wird. Weil ich glaube, dass auch dieses ganze Avatar, das haben Leute im Kopf, finden es aber eigentlich eher jetzt so belächeln, dass er, anstatt es richtig noch richtig gut in Erinnerung haben, weißt du? Ich meine, das Kinoerlebnis war toll, aber die Sache an sich ist, glaube ich, so gegessen, so durch. Ich würde lieber noch 5 Filme von ihm sehen, wo er irgendwas Neues macht und irgendwas anderes macht und irgendwie sich eine tolle neue Idee ausdenkt, weißt du, anstatt das noch 3-mal oder 4-mal. Aber gut, ja.
Das mit der technischen Innovation fand ich ziemlich interessant gerade, weil das ist ja wirklich das, wofür man Avatar heute noch kennt. Also das Narrativ an sich ist ja ein altbekanntes, ne? Also wenn man Pocahontas guckt zum Beispiel, ne? Oder der mit dem Wolf tanzt, das ist ja im Großen und Ganzen so dieselbe Geschichte. Das ist wirklich interessant, weil das ist wirklich das, worauf es jetzt ankommt bei James Cameron, ne? Weil nochmal mit so einer Geschichte einfach wird man ja niemanden vom Ofen herlocken können. Und das war ja damals schon der große Unique Selling Point für diesen Film, ne? Also finde das ganz interessant. Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Also ich habe den jetzt ja auch nicht stehen bei meinen Freunden.
Aber ist ja krass, dass er jetzt endlich mal kommt.
Das stimmt, ja.
Schon echt ewig.
Ja.
Na gut, wir werden es sehen.
Also, ja. Noch so ein paar Filme, die vielleicht so unterm Radar schwirren, die jetzt nicht zu den großen Blockbustern zählen, auch wenn ich ein großer Fan von Jurassic World und Jurassic Park bin, da freue ich mich auf Dominion oder Ein neues Zeitalter oder wie auch immer jetzt heißen mag. Genau. The Northman von Robert Eggers, das ist vielleicht auch so ein Ding, der soll im nächsten Jahr kommen. Der vielleicht ja nicht zu den Blockbustern zählt, aber natürlich ein sehr verheißungsvoller Film eines sehr verheißungsvollen Regisseurs ist.
Da kann ich ganz kurz einhaken. Ich habe den bei mir nicht stehen, weil ich das nicht wusste, dass der kommt. Aber ich habe hier, weil ich nicht wusste, wann der kommt, ich habe hier Nosferatu in Klammern Fragezeichen stehen. Ja. Ich weiß nicht, wann der
erscheint. Ich glaube, das dauert noch. Es wurde jetzt auch geleakt, dass noch ein Film entstehen soll. The Knight, also Der Ritter.
Ah ja.
Auch von Robert Eggers. Das Ganze ist bei Letterboxd.de gelistet, allerdings nur mit irgendeinem generischen Fantasy-Logo. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber jetzt The Northman ist, denke ich mal, schon relativ konkret, allerdings noch ohne Trailer. Aber ich hoffe mal, dass das Ganze kommen wird. Und es soll noch ein Film von Martin Scorsese kommen. Freue ich mich auch sehr drauf. Heißt Killers of the Flower Moon mit Leo DiCaprio. Mal gucken.
Stimmt, ist da nicht auch nochmal hier Robert De Niro mit dabei? War das nicht irgendwie so ein Ding, dass die zusammen in einem Film sind?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie mal gelesen. Ja.
Wusste ich nicht, bis ich es irgendwie ja gegoogelt habe, ob da noch irgendwie was nachkommt. Hm. Aber ja. Und dann noch Jackass Forever, freue ich mich auch sehr drauf.
Stimmt. Habe ich auch gelesen vorhin. Ja.
Stimmt, da bin ich auch dabei. Also das wirklich, das sind die besten Kinoerlebnisse, ja.
Das sind die
Kinofilme. Wirklich, das ist so ein Spaß. Hm.
Ja, so, stimmt, da habe ich Bock drauf. Das sind so Filme für mich heute noch teilweise. Besoffen an einem Sonntag rumliegen, kein Sinn für irgendwas Intellektuelles. Kommt, zack, Jackass rein.
Schön. Ja, okay.
Gut. Ja. Ich habe dementsprechend auch gar nicht so viel hier stehen. Ich hatte Nosferatu stehen, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht wusste, wann der kommt. Hätte ja sein können. Aber John Wick 4, auf jeden Fall bin ich dabei. Scream 5, mit einem distanzierten Interesse, weil es wird ja nicht von Wes Craven gemacht diesmal, der neue Film.
War noch aber 2 und 3 auch nicht mehr.
Doch, die waren von Wes Craven.
Echt?
Ja, der vierte auch sogar.
Ach ja.
Hm.
Okay.
Mal gucken. Und weil du das eben gesagt hast, hatte ich gar nicht im Sinn, der neue Halloween-Film, weil ich den dieses Jahr doch, ich will jetzt nicht sagen, gut oder großartig fand, aber zumindest interessant und hat ein paar interessante Denkanstöße gebracht, auf jeden Fall. Ich fand den doch ziemlich spannend, den im Kino zu sehen. Ja. Mhm. Genau, das waren so die 3.
Gut. Genau, der soll ja Halloween Ends heißen, also die Trilogie ist dann damit beendet.
Hm.
Mal gucken.
Mal gucken, ob dann in 5 Jahren oder 10 Jahren dann der nächste Halloween kommt.
After Credits Scene.
Ja. Er steigt aus dem Grab. Oder so.
Ja, nee, ich gucke das schon gar nicht mehr. Also da habe ich auch noch nie eine Faszination für gehabt. Also ich habe mal.
Das Original auch nicht, oder?
Nee.
Carpenter. Nee,
ich habe das Original mal geguckt. Das ist aber ist so langsam, wirklich. Das kannst du dir nicht mehr antun. Also wirklich, das ist zart. Also die Anfangssequenz ist fantastisch und dann ist das so gähnend langweilig. Den neuen hier habe ich ausgemacht nach der Hälfte. Ach nee, es ist alles nicht für mich. Ich hab mal geguckt, wir haben, was ich jetzt endlich mal nachgeholt habe. Wollte jetzt mal hier Nightmare on Elm Street, weil ich finde ich die Idee noch witzig. Mhm. So, ne? Und da sind wir bis zu 4 gekommen und 5 haben wir dann ausgemacht, glaube ich, oder so. 4 war richtig gut. Der war richtig, oder 3 oder 4, einer davon war richtiges Brett. Der war richtig geil. Das war alles so schön schnell und witzig und drauf und so, aber.
Hätte es aber nie gegeben, hätte es Halloween nicht gegeben.
Ja, ist ja noch. Aber ich habe da nicht so viel über.
Also, ich finde alles am ersten Halloween grandios. Mich an dieser Stelle. Ich habe sogar mal eine Seminararbeit drüber geschrieben.
Ja, das ist vielleicht auch für. Das ist so ein Film, den kann ich leider nicht so in der Rückschau würdigen. Weißt du? Ich versuche das ja immer, dass ich mir so denke, versuche ich da zu denken, wie war das früher? So wie bei Star Wars, da muss man auch mal so ein bisschen, ne? Wenn man das so. Aber bei Halloween ist das ist wirklich so gehend langweilig.
Kommt nicht auch was Neues von Star Wars nächstes Jahr?
Ach, bestimmt.
Oder
lass uns ja so reden.
Ja, okay. Alles so, klar. Platz 2. Let's go.
Dune.
Auch an dieser Stelle entschuldige ich mich. Ich habe das ja mir denken können, dass die bei euch auftaucht. Ja.
Jetzt könnt ihr euch schon überlegen, was bei mir Platz 1 ist. So, Dune ist.
Ich weiß es, glaube ich.
Ja. Also ich kann deine Punkte verstehen. Ich habe den, also bei mir war es auch so ein bisschen, es war so dazwischen. Ich dachte so, okay, er musste ein bisschen mainstreamiger sein, als er vielleicht wollte. Andererseits ist vielleicht die Vorlage einfach nicht genau so, weil ich glaube, dass er fast diese Vorlage 1:1 gemacht hat. Und gar nicht viel dazu addiert hat, von daher, vielleicht kannst du da gar nicht mehr draus machen. Weißt du? Also, du kannst das natürlich alles noch mehr Traumsignal, aber ich glaube, er hat einfach, ich hab in das Buch reingelesen und ich habe mit Olli geredet, hier mein Podcast-Kollege, der das Buch gelesen hat, gemeint, das ist alles da. Also, das ist auch, wenn man so reinliest in so Passagen, genauso beschreibt er das. Also, da diese Traumsequenzen, die er hat, die sind im Buch diese Traumsequenzen und die sind auch nicht unbedingt länger. Und deswegen darf man vielleicht ihm von der Vorlage gar keine, dass es jetzt noch mehr Blade Runninger sein sollte, weißt du? Weißt du, so oder mehr Arrival-mäßig, sondern die Vorlage ist halt so. Und er hat das einfach nur perfekt runtergemacht und hat es einfach auf ein Level gehoben, was einfach so fantastisch aussieht, dass man wahrscheinlich gar nicht böse sein kann, weißt du? Finde ich so. Also visuell ist es toll und es macht bei mir genau diesen Punkt auf, dass ich da drinnen so saß und dachte, wow, ich will mehr über diese Welt wissen, ich will das Videospiel spielen von früher, ich will das Buch jetzt eigentlich lesen. So, das hat er gemacht, also hat mich total faszinierend. Er ist hinten raus ein bisschen, hätte ein bisschen schneller sein können und so, ein bisschen zu lang vielleicht, Aber so an sich, was er visuell macht, wie er es dreht, wie es. Ich fand den einfach wirklich gut und ich war mit meinem Vater drin, der so Anfang Mitte 70 ist. Der saß schon so neben mir und sagte: Da muss man aber schon ganz schön aufpassen, so die Geschichte. Also er fand die schon erstmal am Anfang ein bisschen verwirrend, weil wurde ja wenig erklärt. Und dann hat man es erst so in der Mitte des Films so ein bisschen verstanden, wie, wer mit wem, wieso und diese ganzen Wörter und Atreides und wie sie alle heißen. War ein bisschen kompliziert und so. Von daher denke ich mal für Mainstream-Publikum schon am Peak. Ne? Aber eigentlich ja gut, dass so ein Film so viel dann doch einspielt und so einen Erfolg hat, finde ich. Auch wenn du dir jetzt vielleicht mehr erhofftest, aber ich fand ihn gut, würde ihn aber auch gerne nochmal sehen. Das ist eine Mal.
Das muss ich auch sagen, ja. Ich muss dazu sagen, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde ja auch, dass da durchaus interessante Aspekte drin sind. Klar, das hat ja. Also es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass kurz vorher der Abzug unserer Truppen aus dem Nahen Osten war, ne? Und das erinnert einen natürlich dann daran, wenn man an diesen ganzen Konflikt, wenn man den Film sieht, ne? Und das steckt da irgendwie drin und so, ne? Das Problem ist, das steckt halt im Ursprungsstoff auch schon drin und das steckt selbst im David Lynch-Film drin, ne? Also ich habe so das Gefühl, wie du es schon gesagt hast, so viel hat er dem gar nicht hinzugefügt, so viele interessante Aspekte, die einem heute noch irgendwas über unsere Welt irgendwie sagen könnten. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass so ein Regisseur wie Denis Villeneuve, der das in anderen Filmen immer geschafft hat, meiner Meinung nach, da ein bisschen offener mit umgeht. Und das ein bisschen
aber die zu spitz. Ich habe mich ja gefragt, was hat denn das Buch eigentlich schon zu der Dame? Ich meine, man kann das raus, 62 oder so. Was wollte uns das Buch denn damals sagen? Welchen Konflikt hat es denn aufgegriffen? Dazu habe ich gar nichts gefunden. Also man merkt so, dass dieses Buch schon gar keinen so einen Hintergrund hatte und vielleicht einfach nur eine fantastische Sci-Fi-Geschichte war, die auch ganz schön krass durchdacht war, so für seine Zeit und alles, ne? Aber naja.
Ich hätte ja super gern den Jodorowsky-Dune gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wäre also schon ein bisschen verwirrt gewesen.
Da hat ja im anderen Podcast hier, Markus Stiedelack hat dazu gesagt, er hätte es gar nicht gern gesehen, weil es halt sehr, sehr weit weggegangen wäre vom Originalstoff und er ist ein ziemlich großer Fan des Buches. Aber irgendwie hat mich das interessiert, so ein abgefahrenes
Jodorowsky. Es gibt ja, glaube ich, die Doku.
Ja,
Jodorowsky-Dune, ja. Vielleicht könnte man die sich mal ansehen und vielleicht auch mal drüber sprechen.
Wir drehen einfach den Film. Oder mit allem, was wir wissen, drehen wir einfach den Film.
Ich glaube, Jodorowsky hat auch Instagram, von daher könnte man den vielleicht, glaube ich, nochmal anschreiben, einladen.
Stimmt.
Wie auch immer. Genau, ich glaube, der hat gerade nicht so viel zu tun.
Ja, glaube ich auch nicht.
So.
Alles klar.
Ja, Platz 2. In diesem Jahr war für mich The Painted Bird von Václav Mahul. Ein Film, der schon 2019 fertig gedreht wurde und, glaube ich, auch schon erschien. Aber erst 2021 in Deutschland in den Programmkinos ankam. Ich glaube, der kam in den großen Kinos gar nicht. Hat mir sehr gefallen. Worum geht's? Wir befinden uns in, ja, sag ich mal, Polen, in der Sowjetunion im Jahr 1939. Also der Überfall auf Polen vom Dritten Reich fand statt. Und ein 10-, 12-jähriger Jude verliert seine Heimat in Polen und ja, begibt sich auf eine Odyssee, auf eine Tour de France durch das besetzte Polen. Und ich habe es mir aufgeschrieben, von Päderastie, von Nymphomanie, von Zoophilie, ist alles dabei. Ein sehr fordernder Film, ein harter Film, ein brutaler Film mit einem überraschend bekannten Cast. Zum Beispiel Stellan Skarsgård oder Harvey Keitel sind da dabei, um mal nur ein paar zu nennen. Ja, und es geht so im Groben um ja zeitlose Abgründe der menschlichen Zivilisation. Also es wird natürlich im Kontext des Zweiten Weltkrieges da irgendwie gezeigt, wie Armut und also eine gewisse Entzivilisierung stattfindet in so einem fast schon apokalyptischen von den Nazis besetzten Polen. Ganz interessant, sehr harte Kost, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es den Film derzeit schon irgendwo als Scheibe oder in irgendeinem Streaming-Portal vorhanden ist.
Kommt bestimmt. Also wurde der Film nicht von Bildstörung ins Kino gebracht? Dann machen die bestimmt noch eine Blu-ray-Edition.
Ich weiß es nicht.
Draus mal.
Ja, ich hoffe, würde sich auf jeden Fall lohnen. Geht auch eine ganze Ecke, fast 3 Stunden. Aber um jetzt auf einen Film zu kommen, den wir schon besprochen haben bei Lukas, von Elem Klimovs Kommunsi, dessen Hauptdarsteller auch wiederum in The Painted Bird eine nicht unwichtige und sehr sympathische Rolle spielt.
Auch von Bildstörung.
Richtig. Da sind Parallelen da, auf jeden Fall. Es geht, der Film ist nur in Schwarz-Weiß gedreht, auf 35 mm. Es geht nochmal, ja, möchte da jetzt keinen Vergleich ziehen, das würde zu weit führen. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber mein Platz 2, ein sehr eindrucksvoller und ja, ungewöhnlicher, grotesker Film.
Ungewöhnlich und grotesk ist auch mein Platz 2. Es ist ein Film, der sehr hohe Wellen geschlagen hat in diesem Jahr, der die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Titan ist mein Platz 2 von Julia Ducournau. Wir hatten ja in der letzten Woche erst über Raw gesprochen, ihren ersten Film, und davor haben wir über Titan gesprochen. Absolut grandioser Film, wieder ein Film, und das ist sowieso dieses Jahr, habe ich das auch bei Last Night in Soho gemerkt, wieder ein Film, der sich sehr stark auf Vertigo bezieht. Was auch zeigt, wie unglaublich einflussreich dieser Film von Hitchcock damals immer noch war und heute noch ist. Ja, absolut fantastisch. Absolut großartig, wie hier Identitäten dekonstruiert werden, wie hier mit einer Fluidität von Gendern gespielt wird und uns eigentlich diese Grenzen von Männlichkeit und Weiblichkeit aufgelöst werden in gewisser Weise. Schmeckt's
sehr gut. Schmeckt wunderbar.
Und ich will dazu gar nicht so viel sagen, weil wir haben im Podcast das ausgiebig behandelt und verschiedene Themen abgehakt. Hört euch einfach die Folge nochmal an, dann wisst ihr, wie großartig ich den Film damals schon fand und wie toll ich ihn immer noch finde. Und ich kann es nicht erwarten, dass die Blu-ray endlich rauskommt und ich das Ding nochmal sehen kann. Wir haben ja zweimal im Kino gesehen. Hm. Einmal in Jena, einmal hier in Erfurt bei unseren Freunden vom Kinoclub. Absolut grandioser Film. Ich bin hin und weg.
Ja, fand ihn nicht ganz so gut.
Ist klar. Nicht so gut wie Raw. Du fandest Raw besser, ne? Nee. Wie war das?
Ich fand Titan war nix.
Titan war nix.
War Flop.
Okay. Ist bestimmt auf Platz 1 bei dir dann, oder? Okay, mal gucken. Ja, mal schauen. Alles klar. Wir haben unser letztes kleines Zwischenthema, und zwar Honorable Mentions. Welche Filme haben es denn nicht, sind trotzdem ganz, ganz toll und haben es nicht in eure Top 5 geschafft? Was sagst du? Honorable Mentions.
Muss in diesem Jahr sein.
Oh. Oder wenn du nicht hast, irgendwas anderes.
Das hatte ich ja vorhin irgendwie schon. Das war ja Promised
Neckmoment. Ach so, ja, im Prinzip so, schon, ja.
Den ich so nachgeguckt habe. Ansonsten, keine Ahnung. Nee, ist jetzt nicht.
Ja,
das ist nicht schlimm. Ich habe eigentlich alles schon so gehabt, was wichtig war.
Ja, nee, sehr, weiter. Sehr zuträglich für unser Zeitmanagement auf jeden Fall.
Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich möchte aber auf eine Netflix-Serie eingehen, und zwar Squid Game. Habe ich mir von vorne bis hinten mal angesehen. Fand ich gut, fand ich sehr interessant. Jetzt nicht als Film, sondern allein als ja Unterhaltungsmedium. Vor allem als Unterhaltungsmedium hat mich so ein bisschen an Takeshis Castle erinnert. Wie sage ich mal, ja, Menschen durch irgendeinen Parcours müssen. Hier natürlich schon ein bisschen brutaler, ein bisschen blutiger. Aber sehr sehenswert, sehr unterhaltsam, innovativ, visionär, kann man jedes Adjektiv zu nehmen, was man so findet. Das war an sich eine stimmige, bunte, runde Sache, die man auch mit Freunden gucken könnte, wenn man irgendwie so einen schönen, lustigen Abend sich machen möchte. Funktioniert in mehreren Situationen. Dann, Dune von 1984, also Lynch's Dune, den könnte man sich in Kombination mit den Villeneuve Dune mal angucken. Fand ich sehr interessant, sehr aufschlussreich. Gerade für irgendwelche Fans des Lynch-esken Films sehr zu empfehlen.
Hat nicht viel mit Lynch zu tun.
Ja, also ist
der Dune-Film von ihm?
Weil der halt auch der Vorlage relativ straight gibt und so viel abgedreht, das passiert da jetzt nicht. Also
ja,
stimmt. Nicht viel von Lynch, wie wir wissen. Aber
es gibt ein paar Elemente, die...
Ja, halt aber ich fand den doch relativ straight. So. Aber
auf der Hand?
Ich denke, hätte er ihnen mehr Zeit geben müssen, dann hätte es auch, also unter 3 Stunden kannst du so einen Film nicht drehen. Und
es gibt ja wohl einen Lynch-Cut auch, der ungefähr 3 Stunden geht, ne? Ach, echt? Aber der ist nicht veröffentlicht, glaube ich.
Den gab es irgendwie. Mal rausbringen.
Weil jetzt die letzte 10 Minuten sind ein bisschen viel, muss ich sagen.
Ja.
20 Jahre später. Ja.
Er reitet da auf diesem Wurm daher. Okay, von seine. Ja, ich bin König, hey.
Also, wow.
Ja.
Ja. Genau, das wäre es schon gewesen.
Alles klar. Ich habe auch Der Rausch in meinen Honorable Mentions, hätte ich fast reingepackt. Ich kann einem zustimmen, was du sagst. Es war eine tolle Kinoerfahrung, absolut grandios. Ich kann kaum auf die Blu-ray warten. Ich will nochmal sehen, fantastisch. Und um den Frieden wieder ein bisschen herzustellen, weil ich so auf Dune eingedroschen habe, James Bond, No Time to Die, ist bei mir in Honorable Mentions. Ich fand den gerade auf einer Metaebene sehr, sehr interessant. Ich fand es interessant, weil bei mir hat sich das gleiche Gefühl eingestellt wie bei dir. Für mich könnte James Bond an dieser Stelle wirklich enden, weil es ist wirklich ein Endpunkt. Es ist ein Film, der mit sehr vielen bricht, was wir bislang aus dem James Bond Bereich gehabt haben. Und man hat über den Film hinweg auch das Gefühl, man beobachtet die ganze Zeit einen Toten irgendwie, ne? Die ganze Zeit diese Unruhe, dieses alte Gesicht auch schon. Man hat das Gefühl, es geht jetzt hier auch zu Ende. Und es geht ja auch zu Ende.
Das war jetzt aber ein Spoiler.
Das stimmt, das habe ich jetzt ganz... Tja, schade. Ja, ihr werdet ja wohl... Also wenn sie nicht im Kino waren, die Leute, dann
ist das ja jetzt auf Google, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, ist ja, Spoiler sind auch überbewertet, ehrlich gesagt. Ne? Okay. Gut. Ja. Genau. Kommen wir zum krönenden Höhepunkt des heutigen Abends.
Ja.
Oder des heutigen Morgens, wann auch immer ihr das hört. Platz 1, der beste Film des Jahres, Tom Walter. Bitteschön.
Ghostbusters Afterlife.
Das wusste ich, dass es kommt. Ja. Habe ich selber noch nicht gesehen.
Oder aber. Legacy.
Ja.
Wie auch immer. Ich habe lange hin und her überlegt, aber am Ende, das ist für mich einfach der perfekte Film, weil ich saß ja schon einmal und wir haben auch schon oft geredet und eigentlich, was ich immer möchte, ist, dass mir Filme, glaube ich, mein Gefühl meiner Jugend zurück oder meiner Kindheit zurückgeben. Und dieser Film macht das fast perfekt. Er hat leider einen kleinen Schönheitsfehler, den man hoffentlich noch besser macht. Aber es hätte halt wieder ein komischer Reboot, Remake. Wir holen mal die Leute noch wieder ins Kino, die genau dieses Alter haben.
Genau, und das habe ich erwartet.
Genau, das ist es ja auch. Am Ende ist es das auch. Aber wie stimmig er mit diesem Gefühl umgeht und wie er dann doch wieder es schafft, mir genau dieses Gefühl zu vermitteln eines Ghostbusters-Films oder eines 80er-Jahre-Films oder von mir aus auch der Goonies oder so oder Steven Spielberg, das ist das Besondere daran, dass er sich so... Er lässt sich einfach auch mal verdammt viel Zeit. Weil ich meine, ich habe nämlich davor nochmal Ghostbusters 2 geguckt und dachte mir so, ey, überleg mal, du guckst eine Stunde diesen Film, da kommt nicht ein Geist. Und es geht um nichts, weißt du? Und es werden nur Charakter eingeführt, erzählt. Und genau das macht Afterlife. Der nimmt Charakter ernst, sagt dir die Geschichte, macht ganz schöne kleine Szenen, die dich ein bisschen rühren und so weiter. Und dann kommt dann genau an der richtigen Stelle sozusagen zum ersten Mal wieder ein Geist, so wie früher. Und dann gibt es einfach diese Szene mit Ecto 1, in der ich einfach wieder schreiend im Kino sitzen könnte, weil dieses Auto und dieses ganze Kram für mich so ikonisch sind und ich da Gänsehaut bekomme, wie schön das halt gemacht wurde. Ja? Und er nimmt das halt ernst. Und man merkt halt, dass dann halt der Sohn von dem Regisseur, Ivan Reitman, Jason Reitman, der hat den halt gedreht und sie haben das zusammen gemacht. Und es ist wie so ein Vater-Sohn-Projekt. Und sie nehmen das alles ernst. Du hast total tolle Kinderschauspieler, die nicht nerven, was ja ganz schnell so sein kann. Und man muss einfach sich auf Popcorn-Blockbuster wiederum fallen lassen. Hm. Aber das ist halt eine Ebene, die halt nicht so plump ist und so dumm ist wie andere Remakes und Reboots und sonst irgendwas, sondern der weiß, wo er herkommt, nimmt das und führt das in eine neue Zeit und du könntest jetzt so schön einfach weitermachen mit diesen neuen Charakteren und du würdest die alten nicht mehr vermissen und das ist einfach perfekt. Also, was es halt leider macht, ist, dass es so ein Bösewicht recycelt, das ist leider ein bisschen schlecht daran. Das hätte nicht sein müssen, da hätte man sich mal was schön, was Neues gewünscht. Kann man nur hoffen, dass es im nächsten vielleicht gemacht wird, aber ich bin da so echt so rundum zufrieden aus diesem Film gegangen, dass ich mir so dachte, ja, bitte, so macht man das.
Der Film des Jahres von Tom Walter, Ghostbusters Legacy. Legacy. Was ist der Film des Jahres für dich, Lukas?
Der Film des Jahres, Platz 1, ist für mich Titan. Wer hätte es gedacht, gerade noch als Flop verschrien? Stimmte natürlich nicht.
Ja,
war ein kleiner Gag. Wir haben ja schon eine Folge drüber gedreht. Ich habe ja eigentlich schon alles zum Film gesagt. Alles hinreichend erläutert, ja. Wie gesagt, mutig, gewagt, absolut. ja, anstößig. Ich gebrauche das Wort so gern, transgressiv, also grenzüberschreitend, in jeglicher Hinsicht. Hat für mich auch Anstoß gegeben, mir einen Kopf über das Bewusstsein von etablierten Geschlechterrollen unserer Gesellschaft zu machen, wie das Ganze ja, ja aufgebrochen werden kann. Das Ganze macht dann natürlich sehr provokant und ja, überwindet oder zerstört unsere, ja, sage ich mal, Geschlechterrollen, unsere tradierten ja, Geschlechterrollen. Ja, und natürlich auch audiovisuell. Da muss ich dazu sagen, man muss ein geeignetes ja, System an Lautsprechern oder Kopfhörern haben, dass das Ganze zur Geltung kommt. Wir hatten den Film zweimal gesehen, in zwei unterschiedlichen Kinos. Mhm. Und in dem einen Kino kam er richtig gut rüber. Ja, also wie gesagt, audiovisuell mit dem richtigen Equipment definitiv eine Offenbarung. Und ja, kann einen schon durch seine Härte und durch seinen Gewaltgrad ein Stück weit manipulieren auf oder auf, ja, sage ich mal, Probleme und ja, Metaebenen stoßen, die man sich erschließen kann, die sehr fruchtbar, sehr ertragreich sind. Julia Ducournau hat mit dem Film und auch mit dem Film zuvor, den wir auch schon besprochen haben, Raw, eine wunderbare Sichtweise ja, über die Geschlechterrollen unserer Zeit ja, erstellt.
Der Film des Jahres von Lukas, Titan. Mein Film des Jahres 2021. Wer mich im Podcast darüber hat schwärmen hören, der weiß, was jetzt kommt. Die Katze, Der Felsen, Geliebte Schwestern, dazu diverse Tatortfolgen, Polizeiruffolgen. Die Karriere von Dominik Graf ist eine sehr bewegte, er ist ja auch schon über 70. Und er hat dieses Jahr nochmal so ein kleines Meisterwerk rausgehauen, was für mich den Rahmen dieses Jahres gesprengt hat. Fabian oder Der Gang vor die Hunde von, ja, von Dominik Graf. Ich wollte jetzt eigentlich sagen mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Absolut grandios. Ich habe sowas, muss ich wirklich sagen, noch nie gesehen. So etwas, was mich audiovisuell, künstlerisch derart weggebolzt hat, muss ich wirklich sagen, der mich auf so vielen Ebenen bekommt, emotional. Erzählt er diese wunderbare Liebesgeschichte kurz bevor die Nazis an die Macht kommen im Jahr 1931. Er macht das auf eine audiovisuelle Art, in der er ganz verschiedene ja, Stilmittel aus der Geschichte des Films einwebt und uns dadurch und diesen Film eigentlich dadurch historisch auch entkoppelt, ne? Also er nimmt ihm eigentlich die Historizität und weist darauf hin, dass es zu jedem Zeitpunkt passieren kann, ne? Dass da so eine Allgegenwärtigkeit dieser Gefahr des Nationalsozialismus, des rechten Aufkommens drinstecken kann. Ich fand das grandios, wie er gerade in dieser ersten Plansequenz, die den Bezug zu unserer Gegenwart herstellt, mit dieser langen Fahrt durch die Berliner U-Bahn in der Moderne. Wir sehen schon diese entkoppelten Menschen, wie sie eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben, ne? Wie Menschen überhaupt nicht aufeinander Acht geben und reisen dann in das Jahr 1931 zurück und sehen genau das, den Verfall jeglicher Moralität, den Triumph sozusagen der Unterhaltung, des schnellen Sexes, des Alkohols und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich gar keine Werte mehr und das ist die perfekte Basis eben für den Aufstieg eines Regimes, was auf jene moralischen Werte überhaupt keinen Wert mehr gelegt hat. Ich finde es absolut grandios, wie Graf das inszeniert hat. Und deswegen mein Film des Jahres, Fabian oder Der Gang vor die Hunde.
Ja.
Ja.
Schön, habe ich nicht gesehen.
Ja. Musst du unbedingt sehen. Bekommst du die Blu-ray auf jeden Fall, wenn ich wenn die dann draußen ist. Die kommt, glaube ich, erst im Januar. Wir sind jetzt im Prinzip durch. Wir haben allerdings noch zwei kleine Sachen, die wir machen müssen. Tom,
ja.
Du hattest Geburtstag vor vielen Monaten und du hast von mir ja schon ein Geschenk bekommen, aber ein anderer Mensch, der heute Abend anwesend ist, war ja nicht da, konnte nicht und der hat aber auch noch was, was er dir überreichen möchte.
Nicht mal eures dabei, naja.
Das richtig.
Das ist ein bisschen
dumm, Um die Runde noch vollständig zu machen, wir als Erfurter Filmpodcast tun natürlich auch gerne was für die Erfurter Musikpodcast-Szene. und ja, ich dachte mir mal so im Sinne von Lou Charity, hier noch dein Geschenk nachträglich zu deinem Geburtstag.
Vielen Dank.
Vielleicht, also du wirst schon sehen, erkennen, was es ist.
Es könnte ein Buch sein.
Es könnte, ja genau.
Ist eine Flasche Wein.
Vielleicht, ich hoffe, das sagt dir zu.
Soll ich das mal auspacken gleich?
Pack das bitte mal aus, ich wäre auf deine Reaction gespannt.
Mach das mal.
Die sollen auf YouTube sehr gut ankommen, diese Reaction-Videos.
Ja, das stimmt. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal was machen, also das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr, kann man sagen. Aber es geht ja weiter im nächsten Jahr. Und du bist dran mit Picken. Mhm. Ich habe ja Raw gepickt. Welchen Film besprechen wir denn als nächstes?
Wir?
Es gibt eine weitere Reaction. Zwei Reactions.
Wir haben noch eine Rechnung offen. Es wird fast schon wie in dem Filmfights. Wir müssen noch was ausdiskutieren, eine Rechnung begleichen. Es wird Konflikte geben, die Fetzen werden fliegen. Im Jahr 2022.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß ganz genau, was kommt. Fängt der Regisseur mit A an, der Nachname.
Hier, der Hasten.
Ja.
Was handelt es sich denn? Sag's doch mal bitte.
Es geht um Requiem for a Dream von Darren Aronofsky. Okay. Man muss dazu sagen, wir hatten privat einen sehr großen Diskurs über diesen Film, Disput über diesen Film. Und werden den ausdiskutieren. Es wird hitzig auf jeden Fall. Ja, wird
ein schöner. Du findest es scheiße, oder?
Nee, es geht nicht ums, wie wir den finden. Es geht um Motive, weil wir da ein paar Sachen grundlegend anders sehen. Ja, Requiem for a Dream von Darren Aronofsky wird der nächste Film in unserer Podcast-Reihe sein.
Right.
Good. Alles klar. Tom, was hast du denn bekommen?
Docken. Erase the Slate.
Naja, das...
Sag dir das was, Tom. Kennst du die?
Ich kenne den Namen.
Okay,
Docken,
ich bin gespannt.
Und ich meine, das ist ja limitiert auf 500 Stück. Das ist ja schon wieder gut. Nein, Docken ist, ich glaube, das ist eine richtige 80er Jahre... Hardrock-Band?
Krass. Kommt hin, ja.
Aber warum? Wie kommst du da rein?
Also ich finde die relativ gut und ich glaube, das ist so der Stil, der in eurem Podcast immer mal wieder aufgegriffen wird oder was schon, denke ich mal, zu eurem so Erfahrungshorizont gehört.
Okay.
Und da dachte ich mir, dass er das vielleicht eben gerade nicht kennt, aber den Stil dann doch irgendwie mögt. Denn ich finde die Platte ist sehr gut.
Also Lukas will sagen, ihr habt in eurem Podcast im Prinzip die Basis gelegt, dass ihr da gut andocken könnt.
Genau.
Bitte. Okay, pass auf.
Bin gespannt.
Wir haben nämlich ja, nachdem wir dann irgendwie unsere Special jetzt abgehackt haben, gibt es ja die Zuschauerfolge und dann das hier eine Platte davon.
Cool.
Dann nehmen wir die einfach. Das ist natürlich super.
Sehr schön.
Ich dachte, jetzt kommt ein Film-Soundtrack, aber man sei ja auch überrascht. Nein, das ist schön, aber wenn dir das gefällt, ist das gut. Ich bin gespannt, wenn du denkst, dass das genau uns trifft.
Ja.
Mal sehen, ob es
wird. Bin mal gespannt.
Ich bin auch gespannt. Dank,
bitte. Ja. Alles klar. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für dieses Jahr von uns. Wir sprechen das nächste Mal über Requiem for a Dream. Wir wünschen dir mit Band und Podcast auch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß auch. Und so. Und
wir hören uns irgendwann wieder, wenn es wichtig ist. The Batman zum Beispiel.
Genau. The Batman, ja, stimmt. Ja. Ja. Es gibt ja noch einen anderen Film, über den du mal mit uns sprechen wolltest hier im Podcast, aber welchen? Watchmen hast du mal gesagt, würdest du mal
drüber labern. Ja.
Zack Snyder.
Oh ja.
Jack Schneider.
Ja, der ist eher der Comic in die Serie sehr interessant.
Ja.
Muss man sagen.
Ah, okay.
Aber gut.
Vielleicht schaffen wir es ja noch, den Comic zu lesen.
Ja, das dauert auch einen Moment, ne?
Ja.
Gut. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ciao, macht's gut. Frohe Weihnachten, frohes Fest. Ciao.
Frohes Fest, macht's gut.